Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir und natürlich auch unserer werten Hörerschaft.
Guten Morgen.
Ja. Moin. Das erste Mal, dass wir direkt unsere Hörerschaft begrüßen. Normalerweise war ja unser Konzept immer so, dass wir die Hörerschaft an unserem Gespräch teilhaben lassen und das so quasi ein...
Ich glaube, die haben wir ja schon in der Vergangenheit schon mal begrüßt.
Ja, das kann vorkommen. Ist ja logisch. Wir halten das ja für obligatorisch, dass wir sie lieb gegrüßt haben hiermit. Oder dass das klar ist, dass wir die Hörerschaft grüßen. Eigentlich. Okay. Ja, da sind wir mal wieder. Pünktlich wie die Maurer.
Boah, mehr oder weniger.
Wir haben
zu
ja
früh für meinen Geschmack.
Du hast die Zeit vorgeschlagen.
Ich habe gesagt, ich kann ab 10 Uhr. Hätte ich gewusst, dass ich schon so früh auf bin und so wenig geschlafen habe, hätte ich wahrscheinlich eher für später vorgeschlagen. Aber ja.
Ja, mein Gott.
Das Leben, du willst es ja gleich hinter dich bringen.
Ja, solange es noch kühl draußen ist.
Was weg ist, ist weg.
Aber obwohl, was heißt draußen? Ich podcast ja im Büro oder im...
Ich wollte gerade sagen, sitzt du draußen?
Nee.
Ich habe gar keine Vögel.
Draußen wäre es wahrscheinlich angenehmer. Ich habe ja schon wieder 26,3 Grad im Büro, also nicht unbedingt...
Die habe ich hier nicht. Ich habe jetzt hier kein Thermometer, aber ich habe hier keine 26 Grad.
Ja, du hast wahrscheinlich auch ein anderes Gebäude. Mein Gebäude speichert die Wärme so schön, das ist nicht so angenehm. Ja, gut, so ist das. Bald ist Herbst. Der meteorologische Herbstanfang hat ja schon begonnen sozusagen. Obwohl, den gibt es ja offiziell gar nicht. Der wurde ja einfach nur erfunden bezüglich der Statistik, weil man das statistisch einfacher erfassen kann, wenn man das zum 1. September anfangen lässt, das Ganze. Also von daher ist das ein reiner statistischer...
Ja, gut, dass wir noch nicht den ernsten haben.
Ist heute nicht der erste? Doch. Bringen wir mit Daten und Zeiten hier nicht durcheinander. Damit kann man
es gibt am Montag eine schöne Überraschung mit den ganzen Abbuchungen schon wieder zum ersten.
Ja, Montag ist der zweite. Ja, gut, wird es ja Montag abgebucht. Manche buchen auch schon etwas früher ab. Ja, ja, kann auch passieren. Ah ja, Abbuchungen. Und bald ist wieder Januar. Dann geht's auch wieder los.
Nee, stopp.
Erstes Weihnachten. Ja, erstes Weihnachten, da hast du recht. Das geht schneller, als man glaubt oder als man denkt.
Ja, das geht jetzt sehr schnell. Guck mal, wir haben jetzt September, und dann ist ruckzuck, wie gesagt, ist ruckzuck Weihnachten.
Das geht jetzt sehr schnell. Bald kommt der erste Schnee.
Das glaube ich jetzt eher weniger.
Ja, kommt drauf an, wo man wohnt, ne?
Ja, okay, klar, wenn du irgendwo am Nordpol wohnst, da hast du das ganze Jahr über Schnee. Aber ich glaube, bei uns wird's, also dieses Jahr Schnee fände ich schon eine Überraschung. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch Schnee haben. Und von daher mal abwarten. Also Weiße Weihnacht hatten wir ja schon gefühlt 100 Jahre nicht mehr. Also von daher.
Das ist korrekt, ja. Also es soll dieses Jahr angeblich ein milder Winter werden. Schauen wir mal.
Von mir aus kann er schon gerne kalt und auch Schnee geben, aber ich brauche jetzt hier keine Verhältnisse wie in Alaska oder so.
Nein, das nicht. Aber ich würde es schon gut finden, wenn man wieder klare Jahreszeiten hätte. Also wo man auch merkt, dass Frühjahr ist, dass Sommer ist, dass das nicht alles so ineinander verläuft und dass sich das nicht so ineinander verschiebt. Ne? Aber
ja, wir haben doch Sommer gerade.
Ja, das ist richtig. Aber ich hätte auch wieder so einen klar definierten Herbst und so einen klar definierten Winter, wie es früher einmal war.
Oh, früher.
Ja, früher.
PM.
Klimawandel sei Dank. Ja.
Ach, den gibt's doch gar nicht.
Ja, was sagst du so in deinem jugendlichen
Leichtsinn? Die Erde ist eine Scheibe.
Jawohl, genau. Sag das nicht. Es könnte sein, dass die Hörer und Hörerinnen unsere Ironie nicht
verstehen. Nein, der Thomas ist einer von uns.
Ja. Einmal 5000 Hörer mehr als üblich.
Obwohl, das cancelt sich vielleicht aus. Die einen, die wir verlieren würden und die anderen, die vielleicht dazukämen. Ne? Nein, unsere Hörer wissen ja, ich habe nur einen Scherz gemacht und die anderen werden wahrscheinlich auch spätestens nach einer Folge schon wieder draußen, wenn sie mitkriegen, dass es nur ein Witz war. Ne?
Ja, ich sag das sicherheitshalber noch einmal dazu, dass das Ironie war. Sicher ist sicher.
Man weiß es nicht. Ne?
Sicher ist sicher. Nicht, dass du ein Flacherdler bist.
Nee, ich vertrete mir das Prinzip der hohlen Erde.
Auch nicht schlecht.
Das nächste schon wieder, ne?
Auch nicht schlecht. Ja, gut, ich meine, wenn es immer so viele Vulkanausbrüche gibt, dann kann es sein, dass es irgendwann ausläuft, ne?
Ja. Oh mein Gott, wo bin ich hier reingeraten?
Oh Mann, man merkt, wir sind heute gut drauf, zumindest ich. Du bist halt nur müde.
Aber, ich bin müde, ja. Ich versuche das irgendwie zu überspielen. Ja.
Aber wie heißt es so schön, nach müde kommt blöd oder wie war das?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Habe ich noch nicht gehört, den Spruch.
Echt? Okay. Hm. Wenn so kleine Kinder so ningelig und müde sind und tralala, dann wird man irgendwann müde und dann werden sie ganz, ganz, ganz albern und komisch etc. Und sagt man immer so, nach müde kommt blöd. Aber da muss man kein kleines Kind für sein. Ich denke, das kann ich auch ganz gut.
Oh, ich habe gerade schon wieder gemerkt, ich sitze auf dem falschen Stuhl.
Ah, Gott, oh Gott.
Das ist der Quietschestuhl. Ich tausche den gerade mal noch aus. Übernehmen Sie bitte mal kurz.
Ja, ja, ich übernehme mal kurz. Das wird ja wohl nicht so lange dauern, bis du deinen Stuhl ausgetauscht hast.
Nein, ich habe den ja hier stehen. Ich muss den nur kurz anheben. Den anderen, das ist ja der leichte Stuhl.
Der leichte Stuhl.
Der nicht quietschende
Stuhl. Besser als, kennst du noch die Sendung, der heiße Stuhl?
Ja, klar.
Siehst du, besser leicht als heiß, oder wie?
Hm. Heiß wäre jetzt schlecht.
Ja, das wird ja dann irgendwann von alleine, ne? Der Stuhl bei dem Wetter.
Das auch, ja.
Aber lass uns doch mal in ein popkulturelles Thema einsteigen. Wie findest du denn, dass Oasis ein Comeback angekündigt hat?
Oder hast du das nicht? Ich habe eben schon überlegt, wie du die Überleitung hinkriegst, aber nein, Oasis. Gibt mir gar nichts.
Es hat mich schon so ein bisschen. Naja, sagen wir es mal so, 95 war, glaube ich, der größte Hit von denen, Wonderwall. Und das hat mich schon damals so im Radio halt begleitet. Da konnte man ja gar nicht drum rum, wenn man das Radio eingeschaltet hat. Hat man ja an allen Ecken und Kanten gehört, das Lied. Aber so extrem toucht mich das jetzt nicht. War jetzt nicht so meine Band. Ne?
Also, würde man Britpop dazu sagen?
Das ist, denke ich, die Ursuppe, wo Britpop draus entstanden ist, ne?
Ja, klar, man hört schon viel und da kommt auch gute Musik her, aber Oasis war nie so mein Ding. Klar, die bekannten Sachen, die im Radio mal hoch und runter gelaufen sind. Man hat sich auch mal eine CD oder so mal zugelegt oder hat's oder mal geschenkt bekommen oder so, ja, aber Oasis war nie meins. Mhm. Und wie gesagt, vom Hocker gehauen hat mich die Reunion jetzt nicht. Oder beziehungsweise, dass sie halt jetzt wieder auf Tour gehen, jetzt nicht. Mich hat auch, also was mich auch nicht überrascht hat, ist, die Fanbase ist ja groß bei Oasis, warum auch immer. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz so nachvollziehen.
Ja.
Ist nicht meins. Die Nachrichten, die du halt gehört hast, gerade mit dem Ticketverkauf wieder, ja, die Leute haben waren irgendwo in Schlange, 200.000.
Ja, da gab es wohl Probleme, ja.
Ja. Überrascht mich jetzt auch nicht. Das Problem an der Sache ist ja, dann kriegen sie das nicht mal hin. Die wissen doch, wie groß der Ansturm ist. Erstens mal ist es jedes Mal so, egal bei wem. Bei Adele hatten wir zuletzt die Probleme auch, als sie unten München waren. War genau dasselbe Problem mit den Ticketverkäufen. Von daher, das ist eigentlich gerade bei so nachgefragten Tickets ist das gang und gäbe. Und da kann auch Ticketmaster oder wer auch, wie heißt es Ticketmaster? Nee, wie heißen die bei uns?
Bei uns ist der größte, glaube ich, Eventim, ne? Das ist so.
Eventim, ja, genau. Ja. Die könnten da so viel Serverkapazität draufwerfen, wie sie wollen.
Ja.
Das würde A, nur die Kosten nach oben treiben.
Ja.
Es glaubt ja keiner, dass die einfach abfangen würden, die ganzen Serverkosten. Und selbst wenn, ja, gäbe es trotzdem die Probleme, weil, wie gesagt, das sind ja nicht nur diese, du bist ja nicht nur an der Stelle 200.000, bei dir funktioniert das System ja mit der Warteschlange, sondern bei allen hinter dir, bei denen es noch funktioniert, beziehungsweise die dann kommen, bei denen es nicht funktioniert, die kommen ja noch on top und das kannst du einfach nicht abfangen. Bei so Sachen, das funktioniert einfach nicht. Da kannst du so groß planen, wie du willst und dann ist es, wie gesagt, ja auch eine Frage der Kosten und der Arbeit, die du halt im Vorfeld auch investieren kannst, nicht unbedingt bereit bist, weil da ist garantiert auch was gemacht worden, aber so viel kannst du gar nicht abfangen.
Ja, und es kommt ja noch dazu, dass die erste Tour oder der erste Slot quasi auch, glaube ich, nur erstmal in Großbritannien stattfindet. Ja,
genau.
Und dann kommen natürlich die ganzen Konzerttouristen aus Deutschland, wo auch eher Frankreich, wie auch immer noch dazu, die natürlich auch alle dort noch hinwollen auf die Konzerte, und das knubbelt sich natürlich dann alles noch dann zentral,
ne, das Ganze. Ja, und vor allem, was du auch überlegen musst, selbst wenn du an relativ günstige Tickets rankommst, wenn du einer der Ersten bist und dazu regulären Preisen deine Tickets noch bekommen hast, alles andere wird ja so exorbitant teuer zu den Terminen. Find doch mal ein Hotel in der Nähe,
klar,
was gerade an dem Tag nicht die Preise irgendwie verhundertfacht hat.
Ja.
Find doch mal einen Flug, ja, der dann noch günstig zu kriegen ist. Das treibt ja, selbst wenn du an günstige Konzerttickets kommst, das ganze Paket drumherum.
Die Nebenkosten, die noch dadurch entstehen, ja. Ganz klar, ja.
Das ist doch das Problem. Was das Problem, aber das ist ja das, wo du auch noch beachten musst. Ja, klar, es mag auch den einen oder anderen geben, der mit seinem Zelt darüber fährt.
Logisch.
Und dann guckt, wo er vielleicht irgendwo günstig dann halt übernachten kann.
Ja.
Aber das wäre auch nicht unbedingt jetzt gerade in meinem Alter der Anspruch, den ich da dran hätte. Aber dann will ich es drumherum ja auch noch schön und bequem haben.
Ja, gut, es muss ja nicht ein Zelt sein, man kann ja auch einen Camper nehmen. Also das ging ja auch,
ja,
wenn man einen hat oder wenn man sich einen mieten möchte etc. Also man muss ja nicht immer gleich ins Extreme gehen und über ein Zelt sprechen. Gibt ja auch noch dazwischen Dinge.
Ja, aber wie gesagt, die mag es ja dann auch geben, die es halt möglichst günstig halten wollen.
Ja.
Und dann halt gucken, wie sie da halt quasi nochmal möglichst viel Spaß für sich dann auch rausholen können.
Ja.
Aber ja, man darf es nicht unterschätzen, ja. Manch einer hat ja auch schon sich mal ausgerechnet, was er da unterm Strich ausgibt dafür. Und für einen Konzertbesuch dann so im vierstelligen Bereich unterwegs sein, weiß ich jetzt auch nicht, ja.
Ja, gut, wenn man so Ultra-Fan ist und da drin aufgeht, ja, warum nicht? Ne? Das ist ja, jeder hat so sein Hobby und seine,
ja,
Leidenschaft.
Klar, das muss jeder selbst wissen. Wie gesagt, klar. Für mich, ja. Zieht das jetzt überhaupt nicht, ja.
Ja, ich kenne jemanden, der, wenn Depeche Mode auf Tour ist, der fährt dann durch ganz Europa, durch ganz Deutschland und
sind
schaut
die noch
sich
auf Tour.
Die letzte Tour war, glaube ich, letztes, ich weiß gar nicht, aber
hatten die nicht jetzt die zweite Abschiedstour schon irgendwie?
Ja, bei der letzten Tour ist ja quasi jedes Konzert oder hinterhergefahren oder hat fast jedes Konzert besucht.
Mein Gott, es gibt auch bei, wie gesagt, das waren ja auch mehrere Konzerte, die Adele in München gegeben hat. Da gab's
12
auch
Stück.
Welche.
Ja. Ja,
da gab es auch welche, die waren bei mehreren dabei. Wenn da jemand Spaß dran hat, ja, von mir aus gerne. Soll er machen?
Ja, klar. Ich meine, gut, das jeder so, wie er das möchte. Na klar, kann ich nachvollziehen, wenn man von was so extrem Fan ist, dann kann man das dementsprechend auch so zelebrieren, ne? Keine Frage.
Da also ich gehe jetzt schon jahrelang eigentlich kaum. Ich gehe auf kein Konzert mehr seit vielen, vielen Jahren, weil, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht mehr so unbedingt meins, ja. Vor allem die Bands, die mich interessieren.
Die gehen nicht mehr auf Tour, ne?
Waren jetzt nicht unbedingt so gefühlt auf Tour. Es gibt ein paar, wo ich nach wie vor nachweine, dass ich sage, oder nicht unbedingt jetzt nur Musik, sondern ein paar Künstler, die auf Tour waren oder unterwegs waren oder noch Veranstaltungen gemacht haben, wo ich mich ärgere, dass ich nicht da war, weil es dann doch das letzte Mal war. Okay,
klar, ja.
Kann man sich ärgern, selbst dran schuld. Aber wie gesagt, und gerade das, die unterwegs sind, teilweise werden da ja Preise ausgerufen.
Das ist leider so.
Klar, kannst du auch sagen, once in a lifetime, aber
Hat sich auch alles ein bisschen verlagert, nachdem man mit der Musikdistribution halt kaum noch Geld verdienen kann, muss man halt mit Live-Auftritten Geld verdienen. Das ist halt leider so. Ne? Das Problem der Musikindustrie. Oder nicht der Industrie an sich, sondern der Künstler, die halt also große Probleme
klar,
mit haben.
Der CD-Verkauf ist halt nicht mehr das, was er früher mal war.
Ja, oder fast dann nicht mehr existent. Ja.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich freue mich auch zum Beispiel über jeden Künstler, der jetzt auch gerade wieder auf Vinyl geht.
Das ist ja so ein Trend, der jetzt schon in den letzten Jahren wieder angezogen hat, ganz klar.
Das ist, glaube ich, auch einer der wenigen Trends, die seit Jahren ja immer mal wieder totgeredet werden. Ja, das war mal so ein kurzer Spike und so. Ja. Aber wenn man mal guckt, in welchen Genres da halt Vinylplatten jetzt kommen die letzten Jahre immer wieder, gibt es ein paar Nischen, die klar, aber ja, kann man auch wieder sagen, die ist so klein, jede einzelne verkaufte Schallplatte bewegt da die Nadel, ja. Aber da sind Zuwächse durchaus möglich, ja. Und ist anscheinend nicht tot zu kriegen, ja. Also, beziehungsweise die Märkte oder die Genres, die Vinyl halt für sich wieder gefunden hat, die sind anscheinend nicht tot zu kriegen und das ist sehr schön, weil es wäre schade drum. Und wie gesagt, CD-Verkäufe, klar.
Ja.
Schwierig, gerade die ganzen Chartsachen, ja, diese 0815-Dinge. Mein Gott, wer kauft denn sich da heute noch eine CD oder wer kann da heute groß noch eine CD verkaufen, ja, wenn da nicht irgendwie Bravo-Charts draufsteht. Oder man halt wirklich noch, wie gesagt, so ein recht bekanntes und da seine Fanbase hat, die halt dann auch gerne sich was ins Regal stellen.
Aber ich glaube, die Bravo-Charts-Geschichte, die ist auch schon Schnee von gestern. Ich glaube, das sind jetzt irgendwelche Playlisten oder sonstige Dinge, die da existieren. Also ich glaube, die Zielgruppe Bravo, die hört alles on Stream sozusagen. Da ist nichts mehr mit
mein Gott, Streaming ist nicht die Zukunft, weil wir haben sie ja schon.
Ja, das ist die Realität.
Der Markt ist halt jetzt überwiegend Streaming.
Ja.
Der muss sich halt noch finden, was die Bezahlung der Künstler betrifft.
Ja.
Das wird noch ein sehr, sehr, sehr schwieriger Kampf werden für die Künstler, gerade für alles, was halt nicht jetzt wirklich ganz oben, Taylor Swift, Adele, ja, wie sie alle heißen, ja, die Stones und so weiter, als alte Hasen jetzt mal. Die halt auch auf die Plays einfach kommen, ja, auf die Zahlen. Gerade die kleinen, die auch die regionalen Künstler, ja, weil gegen so einen internationalen Künstler hast du einfach verloren, ja. Weil weltweit oder gerade auch europaweit, mein Gott, wer hört da bitte jetzt ein Thomas Anders jetzt unbedingt, ja.
Obwohl, wenn man sieht, wie international seine Auftritte sind und wie international seine Tour ist. Er ist in Kanada, überall in den Staaten unterwegs. Also er hat da schon seine Zielgruppe, weil ja auch vieles, was er singt, englischsprachig.
Da ist mir jetzt auch nur eingefallen, weil ich glaube, gestern, als meine Frau mal kurz im Fernsehen rumgezappt hat, war er irgendwo auf der Bühne. Ja.
Ja.
Von daher ist er mir jetzt gerade eingefallen. Aber das ist jetzt auch Thomas Anders war, glaube ich, in Japan auf Tour. Gerade auch damals mit Modern Talking, ja, das war ja auch so ein Phänomen, ja, eine der wenigen deutschen Acts, die halt international auch wirklich sehr gut dabei waren. Deswegen wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil der halt doch auch eine recht große oder sehr bekannt ist, auch durch Modern Talking halt über die deutsche Schlagerblase hinaus halt, ja.
Ja, genau.
Aber wie gesagt, gerade so viele kleine, auch deutsche Künstler, die halt durchaus mal auch einen Hit im Radio haben, die allerdings da, wie gesagt, über die Streamingzahlen einfach nicht ans internationale Acts rankommen können und da entsprechend die Aufteilung oder die Ausschüttung entsprechend gering ist. Und das, wie gesagt, muss ich noch finden. Irgendwie muss halt da der Einzelne oder auch die Vertretung oder die Organisation oder die da irgendwo eine bessere Lösung finden, dass das Geld halt auch irgendwo gerechter ankommt, weil nur die Streaming-Zahlen an sich sind halt schwierig, weil wie gesagt, wenn du eine Künstlerin wie Taylor Swift hast, wie willst du jemals annähernd an diese Zahlen rankommen?
Genau, das ist ja auch ein Phänomen und das ist ja auch eine große Ausnahme, dass die wirklich so extrem abcasht mit ihren Streaming-Klicks und Zahlen und Abrufen und natürlich dann auch mit ihren Live-Auftritten. Ja,
das sind ja aber auch Events hier.
Ja.
Also das ist, wie gesagt, wenn da jemand gerne hingeht, kann ich voll verstehen, weil da kriegst du ja, was heißt, für dein Geld noch was geboten, weil teilweise sind die Karten ja auch wieder so extrem teuer. Aber da merkst du, dass die komplette Organisation um Taylor Swift herum, dass da schon Arbeit investiert wird und da auch was geboten werden soll für die Fans, die kommen. Ja. Und das ist, wie gesagt, auch da wieder was anderes, als wenn du irgendwo hier bei uns in eine Gemeindehalle gehst, ja, wenn da einer auftritt. Ja. Und dann hast du da halt ein bisschen Bühne, ein bisschen Lichtshow und das war's.
Naja, gut, das sind ja andere
Das kann man einfach nicht vergleichen. Ja, klar, aber trotzdem hast du ja einen Künstler, der von seiner Musik leben will oder muss. Ja, und das ist halt schwierig, ja. Gerade heute, da kannst du wirklich nur hoffen, dass du vor Ort irgendwo noch ein paar CDs verkaufen kannst, ja, und ein bisschen Merchandising, dass da ein paar Euro hängen bleiben. Und das sind ja auch wieder ganz andere Dimensionen bei so Künstlerinnen, ja, wie gesagt, bei so Internationalen. Das ist ja dann nicht nur das T-Shirt, was du vielleicht noch selbst gebügelt hast, ja, das ist ja eine komplette Wirtschaft, die da hinten dran steht.
Ja, ich meine,
Barbie-Puppe runter, ja.
Allein wie viele Hände daran beteiligt sind bei so einem Konzert und wie viele Leute Backstage da arbeiten.
Ja, wie viele LKWs da unterwegs sind.
Ja, alleine. Klar, und auch allein auf dem Konzert an sich, was da Backstage abgeht. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, deswegen, ich habe zuletzt auch die Zahlen gelesen, die Taylor Swift da generiert hat mit ihrer Eras-Tour und ist so, mir fehlt da bitte der Hinweis drauf, war das, was ihr geblieben ist?
Netto oder brutto, das ist der große Unterschied. Was bleibt unterm Strich über? Das ist ja die Frage.
Ja. Und, weil die Beträge sind so, die sind so jenseits von Gut und Böse.
Ja,
also ich würde mich auch freuen, wenn es jetzt wirklich das gewesen wäre, was sie ausgezahlt würde, weil das bedeutet ja, dass vorne dran noch wesentlich mehr verdient wurde.
Ja, ja, klar.
Und dann, wie gesagt, jeder wurde dann ordentlich bezahlt und man hört ja auch immer wieder, klar, es ist auch viel noch Marketing und PR-Arbeit, die da gemacht wird, gerade die Sachen, die halt dann wirklich den Weg auch in die Presse finden, ja, wo dann hier sie irgendwo nochmal einen Boni für ihre Bühnenarbeiter da raushaut, ja, oder Geschenke verteilt. Das gehört ja auch zur PR-Arbeit, ja.
Mm, klar.
Okay, muss man dann auch immer wieder ein bisschen differenzierter betrachten. Mm. Aber trotzdem, wie gesagt, bedeutet das ja, dass die Leute vorher schon alle bezahlt wurden, dass da entsprechend Umsatz gemacht wurde und dass dann für sie das am Ende noch übrig bleibt. Wie gesagt, da muss man sich bei den Summen dann schon fragen, okay, ja, aber es sei ihr gegönnt, ja, weil die Arbeit steckt drin, von ihr, von ihrer Mannschaft, von wem auch immer. Ich frage mich, ja, inwieweit das berechtigt ist, aber mein Gott, wenn der Markt da ist, die Leute, wie gesagt, sind zufrieden mit dem, was sie bekommen, ist so okay.
Der Markt ist da, die Leute alles gehen hin. Gemacht. Wenn keiner hingehen würde, dann
ja,
würde sie auch nichts verdienen.
Das ist ja das, was ich auch immer sage. Ja, wenn's ja, mein Gott, wenn es dir nicht passt, geh nicht hin. Ja, du
das
musst
ist
dann
so.
Niemanden supporten, wenn du mit der Art und Weise oder auch mit den Summen nicht zufrieden bist. Das ist ja auch so ein Grund, wo ich dann sage, sorry, aber über 200 Euro für ein Konzertticket bin ich nicht bereit zu bezahlen. Beziehungsweise, wenn du halt nicht in den ersten 5 Minuten dabei bist online und Pech gehabt hast, ich bezahle im Nachhinein nicht die Preise, die halt von irgendwelchen Leuten ausgerufen werden, weil sie versuchen, damit einen Reibach zu machen.
Hm.
Aber ja. Wie gesagt, das ist dann meine Sache. Ja, es war genauso damals auch mit der Release von der PS5 oder so, ja, wo sie da hier die Dinger von der Palette versucht haben, für Gold oder mit Gold aufzuwiegen.
Ja. Das ist ja in allen Bereichen so.
Nicht meckern.
Wenn was verknappt ist und
boykottieren.
Wenn was verknappt ist und man es gleich am Anfang haben möchte, dann werden halt oft solche Geschäftsgebaren an den Tag gelegt von irgendwelchen cleveren oder auch nicht so cleveren Geschäftsleuten, wie man es auch nennen mag.
Ja, aber das ist ja bei allem so. Wie gesagt, wenn man mit einem Geschäftsmodell nicht einverstanden ist, dann sollte man es bitte boykottieren. Wobei man da auch wieder sagen muss, liegt vielleicht das falsche Verständnis auch auf meiner Seite, weil gehen wir jetzt mal kurz ins Gaming rein. Es wird ja immer gemeckert über die Vorverkäufe und bitte kauft nichts vorher, ohne dass ihr, wie gesagt, AAA-Spiele heutzutage, die Qualität und bla bla bla. Und die verkaufen sich trotzdem im Vorfeld, im Vorverkauf, ja, wie geschnitten Brot. Also
ja.
Die Kundschaft ist da, beziehungsweise der Markt ist einfach da. Und da kann man sich als Individuum so viel aufreden, wie man will. Wie gesagt, die Entscheidung liegt ja bei mir. Ich muss es nicht mitmachen.
Genau.
Ich muss mir kein Star Wars Outlaws jetzt schon Wochen, Monate im Voraus kaufen, ja, und da Preise bezahlen, ja, beziehungsweise vielleicht noch irgendeine Deluxe Edition kaufen. Ja, nee. Da kann man bis zum Release warten, guckt, ja, wie sind so die Testberichte. Aber auch da wieder aufpassen, ja, von Quellen, ja, denen man vertraut, Ja, und nicht unbedingt jetzt irgendeinem doofen YouTuber, der mit dem Begriff Woke um sich wirft, ja. Von daher auch da wieder, ja, Quellen, man ist da auch immer sehr selbst gefordert, ja, sich entsprechend schlau zu machen, wie bei allem. Ja, das geht ja nicht nur im Gaming so, sondern in vielem anderen ja auch. Aber wenn ich da, wie gesagt, dieses Geschäftsgebaren mit Vorverkäufen und auch von mir aus Early Access und sowas nicht unterstützen will, dann lässt man die Finger davon, ja.
Ja,
das ist ja meine Entscheidung.
Man wird ja dann auch irgendwann ein bisschen ruhiger, also, ja, also, wie soll ich sagen, ab einem gewissen Punkt denkt man darüber etwas reflektierter nach und man ist ein bisschen gesetzter.
Gibt es, aber die Problematik, die du gerade da in dem Bereich hast, ist, wie gesagt, gerade jetzt mit Early Access jetzt in Bezug auf früheren Zugriff, nicht auf Early Access, ja, das Spiel ist noch nicht fertig entwickelt und du kannst halt vorab halt mit Versionen, die noch in der Entwicklung sind, halt schon spielen, beziehungsweise mit bei der Entwicklung vielleicht mitarbeiten, die halt bei Steam trotzdem schon verkauft oder angeboten werden, aber wie gesagt noch nicht fertig sind, Early Access. Oder Early Access, das Ding ist im Prinzip fertig, aber du hast, weil du x Euro mehr bezahlt hast, schon vorher Zugriff drauf, vor allen anderen. Und das ist so eine Sache, das ist schon sehr, sehr grenzwertig. Dafür mehr Geld, dir eine Woche früher zum Beispiel das Spielen zu erlauben. Gerade heute in der Zeit, wo ja Influencer über YouTube oder Twitch das Zeugs schon vorab spielen, du willst es auch spielen, ja, und dann sollst du da halt, wie gesagt, auch noch mehr dafür bezahlen. Das sind halt so Sachen, wo ich auch sage, nee, das muss man nicht unterstützen. Ja,
ja, das ist halt eine andere Art, Geld zu generieren, ne? Ganz klar.
Ja, und oder wie gesagt, ja, gerade dann auch so Franchises wie Star Wars zum Beispiel.
Ja, gut.
Die halt eine große Fanbase haben, die aktuell momentan halt, ja, ist ein bisschen gespalten ist, ein bisschen schwierig ist teilweise. Aber wo du eine große Fanbase hast und die Leute halt auch drauf warten und das auch spielen wollen. Und dann, wie gesagt, hingehen und sagen, okay, du hast da nochmal ein paar Tage früher Zugriff drauf, wenn du halt mir ein paar Euro mehr in den Hals wirfst. Das ist halt schwierig.
Ja. Man muss es ja nicht mitmachen, wie du eben
schon deswegen, treffend, ich habe es nicht mitgemacht.
Ja.
Okay, da sind noch ein paar andere Gründe mit dabei, aber wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Trotzdem kann man das Geschäftsmodell schon entsprechend differenziert auch betrachten, weil
ja, klar.
Du, ja. Aber egal, das ist mir da auch schon wieder weggekommen. Wie kam man da jetzt eigentlich drauf? Achso, Oasis.
Das war ja der Einstieg. Oasis. Genau. Ja.
Mein Gott, für Fans freut's mich.
Klar, auf jeden Fall.
Ich finde halt, mein Gott, nach all dem Beef, den die Brüder auch die letzten Jahre da immer wieder hatten und zur Schau getragen haben und eine Reunion ja eigentlich ausgeschlossen hatten, stellt sich mir eigentlich immer wieder die Frage, wieso jetzt?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Die brauchen Geld. Die haben sich nicht.
Brauchen sie?
Doch.
Das ist halt doch die Frage.
Ich glaube nicht, dass die sich wieder vertragen haben. Die haben sich so weit vertragen, dass sie zusammen eine Tour gestalten können und zusammen ein Album produzieren können. Aber schau mal, die haben sich geschlagen wie die Bettelhunde und das ist jetzt nicht übertrieben. Die haben sich ja wirklich geschlagen, die beiden. Und die sind nach meiner Meinung so tief zerstritten, dass da wirklich Geld eine Rolle spielt. Es ist meine Meinung.
Höchstwahrscheinlich spielt Geld eine Rolle.
Wie so oft im Leben.
Ja, aber also wir alle, es würde mich freuen, wenn sie wieder einen Weg zusammen gefunden haben, weil, wie gesagt, also ich war jetzt nicht der größte Fan, aber es als Oasis als Ganzes hat ja schon also die Musik hat ja schon funktioniert. Wie gesagt, die zwei jetzt nicht miteinander, aber die Musik hat ja schon funktioniert. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn sie wieder einen Weg zusammengefunden haben. Wir werden sehen, ja. Wir werden sehen, ob es funktioniert.
Ja.
Oder ob die Tour abgebrochen wird, ja.
Na, ich denke, sie haben auf einer professionellen Ebene zusammengefunden, aber auf einer familiären Ebene, das bezweifle ich. Das ist mein Gefühl und so wie ich darüber denke.
Das, Das wird bei den Zweien auf rein professioneller Ebene nicht lange funktionieren.
Ja, werden wir sehen, wenn die ersten Zähne fliegen.
Ja, beziehungsweise es müssen gar keine Zähne fliegen. Ja, die eigern sich über irgendwas auf der Bühne und dann hauen sie ab. Ja, und das war's dann. Ja, und dann stehen die Fans da. Deswegen, also ich wünsche mir, dass sie, wie gesagt, zusammengefunden haben.
Ja.
Ich befürchte nur, das könnte noch was geben, ja. Und
aber auch das wird spannend sein zu beobachten, das Ganze.
Ja, es ist halt nur doof für die Fans.
Ja, klar, logisch. Das ist richtig. Aber wir hoffen mal das Beste.
Wie gesagt, dann sollten sie doch, wie gesagt, den Stecker lassen. Ein Album, ein Studioalbum hast du easy auch getrennt produziert.
Das geht. Da musst du
nicht unbedingt zusammen jetzt da, wie gesagt, Song schreiben, nochmal eine andere Sache, aber die Musik produzieren oder einspielen im Studio, das kannst du auch machen, ohne dass man zusammen.
Das haben ja schon viele gemacht. Ich erinnere,
das kannst du auch über große Distanzen machen, das ist gar kein Thema.
Heutzutage noch besser als früher und ist alles einfacher geworden.
Und alleine ein neues Studioalbum hätte ja schon Millionen verkauft, also von daher.
Wahrscheinlich, ja.
Dann gut. Machst du vielleicht nochmal einen gemeinsamen TV-Auftritt, aber da musst du jetzt nicht unbedingt auf Tour gehen. Also da hätte man auch nochmal. Und wie gesagt, da hätte sich die CD verkauft, da hätte sich eine Vinylpressung verkauft, da kommen auch Streamingzahlen zusammen.
Auf jeden Fall, ja.
Von daher hätte man eine Tour nicht unbedingt machen müssen, deswegen hoffe ich da mal das Beste.
Genau, so sieht's aus.
So, aber.
Bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns noch kurz erwähnen, dass wir heute einen Werbepartner an Bord haben. Und darüber freue ich mich ganz besonders, nämlich die Firma ISO ist an Bord. Und da werden wir im Laufe der Sendung ein wenig detaillierter drüber sprechen. Genau, das hätte ich nämlich bald vergessen, weil wir hatten so lange keinen Werbepartner an Bord, dass das schon irgendwie so ins Hintertreffen gelangt ist, das Ganze.
Deswegen hatte ich am Anfang ja gesagt, ich wusste nicht, wie du jetzt dazu die Überleitung hättest mit machen wollen.
Ja.
Weil ich habe gedacht, darauf wolltest du raus. Aber
nee.
Und ich so, ISO? Ja. Oasis, okay.
Gut, aber lass uns zu unserer Kernkompetenz kommen.
Ja, zurück zur Musik, genau.
Genau, oder zum Kino oder zum Thema Autos etc., genau. Alles das aber nicht Apple, oder wie sagt man so schön? Nein, nein.
Alles das aber keine IT-Themen, ja.
Genau. Nur blöd, dass ich in dem Sektor beruflich tätig bin. Irgendwie scheiße, falschen Beruf ausgesucht. Okay, also Apple hat Einladungen verschickt und wir haben alle spekuliert. Wir haben ja gesagt, der 10., wir haben gesagt, der 3. eventuell. Und Apple hat uns mal wieder überrascht. Es ist nicht der 10., es ist nicht der 3., es ist auch kein anderes Datum. Es ist der 9. September.
Haben sie nice gemacht, ja.
Und ich würde mal behaupten, das hat jetzt wenig mit der Präsidentschaftsgeschichte zu tun, mit dem Duell, sondern das war schon von langer Hand geplant, weil am 9. September 2014 wurde die erste Apple Watch vorgestellt. Und ich interpretiere jetzt mal dort hinein, dass die Apple Watch vielleicht etwas,
das wird sein,
etwas größer gestaltet ist und etwas mehr an Features bekommt, als wir denken, und dass wir da das Jubiläumsmodell sehen werden, die Apple Watch 10. Das ist meine Interpretation. Es ist einfach ein historisches Datum.
Sind wir schon bei der 10?
Ja.
Nö.
Doch.
Nee.
Doch. Das ist die Modell 10, 10. Generation.
Echt, sind wir schon bei der 9?
Ja. Series 9 ist die aktuelle.
Ich habe gedacht, wir wären bei der 8.
Nein, wo lebst du denn?
Wow. Ja, ich lebe anscheinend ein Jahr hinten dran.
Ja, nein, nein.
Also wir sind bei der Series 9.
Richtig. Und bei der Ultra 2.
Wow, da haben wir ja unseren iPhone 10-Moment jetzt mit der Apple Watch.
Genau, ich meine, das hast du nicht mitbekommen.
Nee.
Okay.
Nee.
Und deswegen,
wie gesagt, ich habe mich auch versucht, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, so ein bisschen halt rauszuhalten, was so Gerüchte und News jetzt alles betrifft.
Okay.
Und Apple Watch, ich habe auch keine, also von daher verfolge ich das Thema.
Ich auch nicht.
Ich verfolge die Ultra.
Ja gut, da sind wir erst bei der
zweiten. Ich habe mich in die Ultra verliebt, das muss ich ehrlich sagen. Die Ultra gefällt mir unheimlich gut. Ich hatte die im Apple Store, ich glaube, ich hatte mal kurz erzählt, die ja auch am Handgelenk.
Ja.
Also da habe ich mich echt, ja, was heißt verliebt, ist ein starkes Wort jetzt. Aber das Modell hat es mir halt angetan. Die anderen Apple Watches jetzt noch nicht mal so sehr. Wobei die SE fand ich auch sehr spannend für den Preispunkt.
Ja,
ja. Aber wie gesagt, gerade die Ultra hat mir es halt wirklich sehr angetan, was jetzt Größe, Design etc. betrifft, Funktionalität. Und wie gesagt, ich war halt überrascht, wie die sich halt trägt.
Mhm.
Und wie gesagt, die hat mir das ein bisschen angetan. Deswegen, aber wie gesagt, ob das jetzt die 9 war, die ich dann noch anhatte, oder ob das, ob wir jetzt da hier, ob die Apple Watch 10 halt jetzt wurde, so weit war ich jetzt gar nicht, weil wie gesagt, Ultra hat keine Nummer, ja. Da sind wir jetzt ja gerade bei der Ultra 2.
Richtig.
Also, genau. Nummer schon, aber wir sind ja noch nicht so weit.
Ja, ja.
Und Jubiläumswatch bin ich mal gespannt. So viel, wir hatten ja über ein paar Gerüchte die Vergangenheit hier schon gesprochen. So viel tut sich ja im Prinzip eigentlich nicht.
Das wissen wir ja nicht. Vielleicht kommt ja mehr, als wir glauben. Ja. Ne? Wenn sie das Jubiläum wirklich feiern wollen. Mhm. Es ist ja die Rede, dass die Displaygröße ansteigen soll, obwohl in der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, dass ein großer Armbandhersteller aus Deutschland gesagt hat, nö, da wird sich nicht viel ändern, das wird alles so bleiben.
Mhm.
Es gab ja auch Gerüchte darüber, dass die Aufnahme der Armbänder sich verändern soll, dass das Ganze magnetisch werden soll. Da hätte man aber eigentlich auch schon was aus der Lieferkette gehört, aus dem Bereich der Armbänder, der Third-Party-Armbänder, da wäre ja nach meiner Meinung auch irgendwas durchgesickert und da hat sich auch noch keiner zu geäußert. Und gerade die Third-Party-Hersteller, die müssen ja irgendwie mal darüber informiert werden, dass da was Neues kommt. Oder Apple hält das bis zum Schluss unter Verschluss sozusagen und informiert die ganzen großen Hersteller erst sehr spät. Keine Ahnung.
Weiß also ich. Sollte sich nicht generell, was die Armbandaufnahmen betrifft, was ändern im Line-Up, sondern vielleicht wirklich nur für ein Modell oder halt, wie du schon gesagt hattest, irgend so ein iPhone, sage ich schon, Watch 10, keine Ahnung, Jubiläumsding, ja, dass da wirklich ein komplett neues Redesign käme, nicht unbedingt jetzt, was die Form betrifft, aber was halt jetzt zum Beispiel auch die Aufnahme der Armbänder betrifft, dann denke ich mal, könnte Apple damit gut leben, das nicht groß vorher weiterzugeben, weil du kannst darauf wetten, dass spätestens oder dass sehr schnell die üblichen Verdächtigen auch dafür Armbänder im Angebot hätten. Das ging so schnell, dass...
Ja gut, Apple will und das ja teilweise auch, dass die das im Sortiment haben, also die Kern, in Anführungsstrichen die Kernpartner, mit denen Apple zusammenarbeitet.
Ja.
Zum Beispiel
Nike und Hermes hätten die...
Ja, hätten die, ja klar. Ja. Aber ich meine, bei Logitech ist es ja so, die machen zwar keine Armbänder, aber die kriegen ja auch immer vorab relativ zeitnah Informationen, dass sie das Zubehör auch zum Start der Produkte im Portfolio haben. Und genauso ist es ja teilweise auch mit Kooperationspartnern im Armbandbereich.
Also wie gesagt, sehe ich jetzt, gerade wenn sie eine Überraschung haben wollen und das so ein Jubiläumsding ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass da nichts vorher irgendwo rausgeht. Außer an so Kooperationspartner wie vielleicht Nike, das, wobei... Hätten wir eine Nike Edition von der Uhr? Andere Frage. Wenn es keine gäbe, wüsste auch Nike nichts. Hermes,
ja,
weil gerade in dem Preissegment kann ich mir durchaus vorstellen.
Mhm.
Das könnte was sein, ja. Wobei da vielleicht auch die Rede war, hier könnt ihr mir irgendwas Schönes, Schickes machen und liefert mir einfach die Bänder und ich mache die Konfektionierung selbst mit dem neuen Anschluss. Könnte auch was sein.
Wenn man das so hinbekommt, klar, denkbar.
Und also ich würde mich freuen, wenn Apple das halt so hinkriegen würde, ja, weil das ist eine der Überraschungen. Weil das ist, das wäre halt mal wieder so ein Moment auf der Keynote, okay. Aber
wir werden sehen, ob Apple wirklich dieses Jubiläum in Form einer ganz besonderen Uhr feiert, ob da wirklich was kommt. Ja. Keine Ahnung. Es würde natürlich zum Datum passen. Ne? Da kann man jetzt viel hineininterpretieren.
Wobei ich denke, immer noch ein großer Teil davon ist einfach die Präsidentschaftsdebatte das Duell gewesen, weil das auch schon so lange bekannt ist. Das, wie gesagt, ist ja kein Termin, der erst gestern war. Das ist ja schon zu Bietenzeiten noch gewesen, ein Thema. Von daher war das lange, lange vorher bekannt. Denke schon, dass es auch noch mit so.
Aber genauso lange ist das Jubiläum bekannt, der Apple.
Noch länger.
Im Endeffekt. Also nicht genauso lange, noch länger.
Noch länger. Im Prinzip noch länger.
Also da kann man jetzt auch so argumentieren. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Viele haben ja argumentiert, dass Apple noch nie oder ganz, ganz, ganz selten montags eine Präsentation abgehalten hat, wegen den ganzen Journalisten, die dann ja schon sonntags anreisen müssten und man hat ja diesen Anreisestress. Naja, sorry, also ich glaube, das ist Apple relativ egal. Entweder kommen die Journalisten oder sie kommen nicht und die meisten gehen dorthin, weil es halt auch sehr selektiv ist. Da kommt ja nicht Hinz und Kunz hin und von daher ist das Apple, denke ich, relativ egal, ob die jetzt einen Anreisestress haben oder nicht. Das ist einfach der Status, den Apple hat, ist meine Meinung. So sehe ich das. Gut. Und der Claim ist ja, it's glow time. Das ist der Claim, der in der Einladung drin steht. Da kann man eigentlich hineininterpretieren, dass es da um Siri geht, weil das ja so ein neuer Glow ist. Siri präsentiert sich ja etwas anders als noch in iOS 17 und da könnte es sein, dass relativ viel sich um das Thema KI dreht, Apple Intelligence respektive Siri. Das ist
was ich schon mich schon da auf die Berichterstattung zur Keynote freue bei uns.
Ja gut, bei uns wird das etwas verhaltener ausfallen, das Ganze, logischerweise. Ja. Weil wir ja halt nicht so viel bekommen, wie wir wohl gerne hätten. Schauen wir mal, was passieren wird. Ich vermute, der heimliche Star wird wirklich die Apple Watch sein. Ja, gut. Nächstes Thema, ein Anschlussthema, wo wir schon in der letzten Woche darüber berichtet haben. Und ich glaube, davor haben wir auch schon darüber berichtet. Der Apple-Roboter oder der Tabletop-Roboter, das ist ja auch so ein Thema, was Mark Gurman so Woche für Woche vor sich her treibt und immer wieder auf neue Informationen eingeht. Ich vermute mal, die Informationen hat er schon alle am Stück gehabt und er bringt das wieder so Salami-technisch raus, diese Salami-Taktik immer mal wieder ein Stück, weil der Newsletter muss ja Woche für Woche gefüllt werden und somit hat er uns wieder ein Stückchen Salami hingeschoben. Diesmal ist er auch mit einem Codenamen von dem Gerät rausgegangen. Das Ding soll intern J595 heißen. Das ist relativ uninteressant, wie das Ding heißt, nach meiner Meinung, weil daraus können wir persönlich relativ wenig ableiten. Das ist einfach nur ein interner Name für das Produkt. Und ganz interessant ist, dass Apple an einem zweiten Assistenzsystem arbeitet, als Siri-Alternative. Unklar ist noch, ob das Ganze dann fusionieren wird am Ende, ob Siri und letztendlich dieses zweite Assistenzsystem dann in einen finalen Produkt enden wird oder ob das parallel betrieben wird. Das ist der große Punkt, worüber man im Moment diskutiert. Ich vermute letztendlich, dass man da jetzt keine zwei Wege gehen wird, dass man jetzt nicht den Roboter und die anderen Systeme mit zwei verschiedenen Systemen ausstattet, sondern dass das der finale Weg ist, dass beides ineinander fließen wird und dass man dann nur noch ein System hat, ist meine Meinung. Und dieses System, dieses Assistenzsystem soll auf Basis von generativer KI existieren oder aufgebaut werden. Liegt ja im Moment auf der Hand, das ist ja der Trend, wo alles hingeht. Und ja, er nannte es mehr oder weniger so in dem Newsletter, dass es der Roboter ist für die First World Problems, die man so hat. Und dass man so alltägliche Dinge damit erledigen kann. Aber jetzt nicht unbedingt solche Dinge, die jetzt jeder lösen will oder jeder braucht, sondern das ist am Anfang ein Roboter, der noch relativ wenig können soll. Gerade wenn er noch ein Tabletop-Roboter ist, dann ist das ein sehr eingeschränkter Assistenzroboter. Und später soll das Ganze dann auch mobil sein und später soll das Ganze dann auch humanoide Züge bekommen und er soll dann auch im Haus oder im Smart Home dann auch mobil sein und soll dann auch wesentlich mehr können. Aber das ist dann für die nächsten 10 Jahre angedacht Und der Tabletop-Roboter soll 2026 oder 2027 kommen. Und die größte Frage, die ich dann halt wirklich habe, ist Siri da mit drin oder wird es dann zwei existierende, konkurrierende oder koexistierende Assistenzsysteme geben? Das ist halt meine Frage, die ich mir so innerlich gestellt habe. Das ist ja alles noch sehr vage, was da so rauskommt. So richtig konkret gab es da noch keine Informationen nach meiner Meinung. Tja, spannend. Irgendwo schon. Nicht? Bist du still?
Ja, wie gesagt, ich kann nach wie vor mit dem, was ja ursprünglich mal gedacht war, hier so ein Apple Speaker mit Bildschirm, wie gesagt, tue ich mir schon schwer mit für den Anwendungsfall. Da gibt es ein paar Sachen, gerade wenn man mal guckt, je nachdem, wie groß das Ding ist, ja, mit den Services, die Apple mittlerweile anbietet, und auch mit dem App-Ökosystem, da kann ich mir schon ein paar Anwendungen für vorstellen. Für mich wird sich da jetzt nicht unbedingt was erschließen, aber mein Gott, wenn da jemand was mit anfangen kann, okay, da soll er kaufen. Nur, wie gesagt, die weiteren Schritte, da kommen halt für mich die riesengroßen Fragezeichen, wie sich das Produkt halt noch entwickeln soll. Wie gesagt, nee.
Naja, gut, ich meine, die nächsten 10 Jahre, die nächste Dekade, die da kann sich
viel tun. Also wenn sie jetzt erst anfangen mit der Entwicklung, da reichen 10 Jahre wahrscheinlich Apple nicht. Vor allem wirst du wahrscheinlich in 5 Jahren hören, dass sie das Projekt gestrichen haben und dann heißt es wieder, genau wie mit dem Auto. Und dabei weißt du noch nicht mal, was sie entwickelt haben und wie weit sie waren. Ja, wenn du mal guckst, wie weit oder was wir da von anderen Robotics-Firmen aktuell gerade sehen und wie lange die daran entwickelt haben. Klar kannst du sagen, Apple kann da wesentlich mehr Geld drauf werfen oder sich Talent einkaufen oder vielleicht ist auch irgendwo noch ein Startup unterwegs, was Apple kaufen kann. Ja, damit kannst du die Entwicklungszeit ein bisschen abkürzen. Aber gerade wenn du den Bereich Humanoid ansprichst, sehe ich da nichts in 10 Jahren von Apple. Auch mit dem, was sie da, alle wenn sie nicht wirklich Talent oder aber eine Firma aufkaufen, dass sie da irgendwo in 10 Jahren was haben können. Dafür haben sie im Prinzip noch nichts. Klar weißt du auch wieder nicht, wie lange arbeiten sie schon dran.
Ja.
Aber da hast du so wenig gehört. Nee.
Ja, ich meine, die Apple Vision Pro hat ja auch schon 10 Jahre letztendlich Entwicklungszeit
in Anspruch genommen. Das ist was anderes wie ein Roboter,
ja. Ja, klar, es ist was anderes. Und da haben sie auch einiges dazugekauft und etc. Patente aufgekauft und Talent halt auch zugekauft. Wie weit sie hier sind, das weiß man nicht. Ich meine, das ist seine Vorhersage, dass es 10 Jahre dauern soll, bis da irgendwas Humanoides kommt, was Mobiles kommt. Und das Problem, was ich dort sehe, die anderen Unternehmen, Boston Dynamics etc., die ja schon längst humanoide Systeme am Start haben, die schlafen ja auch nicht 10 Jahre lang. Die gehen ja dann auch weiter mit der Entwicklung. Und man weiß ja nicht, wie weit Apple, wie du das eben schon richtig gesagt hast, wie weit Apple im Moment ist. Die müssten ja dann erstmal das Ganze aufholen oder wie gesagt kräftig was dazu kaufen. Und ich sehe eigentlich nur die Lösung darin, dass man was dazu kauft. An Patenten, an Talent etc. Das ist meine Sicht auf das Ganze.
Ja.
Ja, gut. So ein Tabletop-Ding, okay, mit drehbaren Armen für ein Tablet, das ist jetzt kein Hexenwerk in Anführungsstrichen. Das sehe ich schon realistisch. Speziell, wenn es erst 2026 kommen soll. Da hat man ja noch ein großes Jahr dazwischen, eben 2025 und den Rest von diesem Jahr. Und man weiß ja auch nicht, wann 2026, Ende oder Anfang, er hat nur gesagt 2026. Also von daher ist dieser stationäre Gedanke mit diesem Roboterarm jetzt nicht so weit hergeholt. Aber wie gesagt, der nächste Gedanke ist, wenn man so ein humanoides System hat, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Ja.
Ja, guck mal, wie lange Boston Dynamics da schon am entwickeln ist.
Genau.
Klar, die letzten Demos, die man gesehen hat, oder die überhaupt die letzten Videos, die man von Boston Dynamics gesehen hat, sind schon. Oder die können einem in der Beziehung dann schon zu denken geben. Also da haben sie ja wirklich Fortschritte gemacht. Aber auch da muss man gucken. Mein Gott, ich glaube, 80% sind Hyundai aktuell bei Boston Dynamics. Ich glaube nicht, dass sie verkaufen wollen. Von daher wäre das wahrscheinlich auch kein Übernahmekandidat für Apple, um da ein bisschen Zeit aufzuholen. Ja.
Ja.
Und außerdem ist die Frage, ja, inwieweit, selbst wenn Apple Interesse dran hätte, inwieweit da überhaupt das zustande kommen könnte, bei dem, was da auch von, wie heißt das nochmal, von DARPA an Geldmitteln damals in Boston Dynamics geflossen ist. Da weiß ich nicht, inwieweit da, wenn jemand wie Apple, die mit dem Bereich eigentlich nichts zu tun haben wollen,
ja,
überhaupt in der Lage wäre oder da ein Verkauf überhaupt durchgehen würde.
Mhm.
Ja.
Ja, also ich sehe das im Moment auch so, dass so ein Tabletop-Roboter und so ein humanoider Roboter ganz, ganz zwei paar verschiedene Schuhe sind,
ja,
sehr weit auseinander liegen. Ja, also, naja, wir werden sehen.
Was ja, da. Wahrscheinlich sehen wir aber so einen humanoiden Apple-Roboter noch vor Robotaxis von, okay, ich wollte es eigentlich nicht mehr ansprechen.
Von Tesla.
Ja.
Ach ja, okay. Jetzt hast du mir auch wieder den Morgen versaut, ja, und den frühen Mittag.
Ich wollte es eigentlich gar nicht, aber wie gesagt, ist mir eben so rausgerutscht.
Ja, macht ja nichts. Gut, dann können wir wenigstens wieder in unsere Shownotes Tesla mit eintragen. Kommen vielleicht die Tesla-Fanboys und hören
nee, uns. Nee, lass zu. Es einfach. Nee, das lassen wir. Wir machen da jetzt kein Fass auf.
Nee, machen wir nicht. Nein, nein. Machen wir nicht. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer wissen, wie wir zu Elon Musk stehen. Das haben wir schon oft genug kundgetan. Ist jetzt nicht unser größter Freund. Also zumindest nicht meiner.
Freund von mir ist es ja auch nicht. Aber wie gesagt, ich möchte das Fass jetzt eigentlich auch nicht, weil nicht noch mehr.
Aber ich habe den einen Tag nochmal so, jetzt mal ganz, so hat jetzt nur so ein bisschen mit Elon Musk zu tun. Mhm. Ich habe mir so überlegt, wenn sich Tim Cook so verhalten würde wie Elon Musk, ob ich dann Apple verlassen würde, also kundentechnisch gesehen, ob ich mich dann anderweitig orientieren würde. Das war so ein Gedankenspiel, da habe ich echt drüber nachgedacht.
Ich glaube, wenn du so jemanden irgendwo in der Firma sitzen hast, der halt nicht nur in einem Entwicklerbüro sitzt und du außen gar nichts mitkriegst, weil es gibt auch solche Typen und
ja,
anderen Firmen in Positionen, die halt nichts nach außen kommen,
klar,
die ihren Job gut und zuverlässig machen in dem Bereich, wo sie sind und wo du so ein Arschloch nach wie vor akzeptierst, weil er einfach gut ist in dem, was er macht.
Klar.
Wobei auch da hast du in den letzten Jahren immer mal wieder gehört von Leuten, die dann gefeuert wurden, beziehungsweise wo dann nach dem Feuern rauskam, wieso? Ja, wo dann, oh, das Arschloch, okay, jetzt ist er nicht mehr da, sehr gut. Aber gerade in so Positionen, wie jetzt zum Beispiel Alan ist, wie Tim Cook ist, ja, oder auch andere in der oder in dieser Ebene bei Apple ja auch, ja, die halt ein Gesicht nach außen haben. Wenn du so jemanden da hast, der vom Board nicht selbst gekickt wird oder aus der Firma geschmissen wird und der da lustig machen kann, wie er will, ja, und da die volle Unterstützung auch hat vom Board, von den Aktionären, dann würde ich sagen, Freunde, ich muss für mich halt dann entscheiden, will ich nicht.
Mhm.
Und ich würde, wenn es halt so ein Arschloch ist, sagen für mich, egal wie zufrieden ich mit den Produkten bin, nö.
Ja.
Das kann ich für mich nicht tragen, das will ich nicht supporten.
Mhm.
Dann hat sich die Sache erledigt, ja. Und das betrifft ja bei, um halt bei Musk zu bleiben, es ist ja, oder bei Tim Cook zu bleiben, es ist ja dann nicht nur das iPhone, das ist ja nicht nur der Mac, das ist ja dann auch nicht nur die App, oder beziehungsweise es ist ja iPhone, Mac, Watch,
ja, klar.
Pad, iPad darfst du nicht vergessen, das sind die ganzen Services.
Ja.
Es ist Apple Music, was ja auf Android funktioniert. Ja. Das kommt ja alles dazu. Ja. Das wäre ja nicht nur der eine iPhone-Verkauf, sondern das komplette Ökosystem bei uns ja drumherum noch. Und bei Musk ist es ja so, das ist ja nicht nur der Tesla, ja, das ist ja dann auch noch, okay, die anderen Produkte sind jetzt nicht so am Markt, aber das wäre ja im Prinzip noch der Solar Roof, Ja, das wäre alles, was mit SpaceX zu tun hat. Ja, okay, trifft mich jetzt als Endkunde jetzt nicht so.
Weniger, ja.
Aber da muss er ja auch aufpassen. Ja, er hat jetzt auch gerade, haben sie den Startverbot und die Testverbote bekommen für die Falcon, ja. Pech gehabt, ja. Du hast Starlink, was für mich ja als Kunde Internet irgendwo draußen in der Pampa, wo überhaupt nichts geht, eine Option wäre, oder auch mobil auf dem Camper, wenn du Lust hast, ja. Das wäre was wegfällt, ja. Und natürlich ganz klar, und da habe ich ja schon vor Monaten einen Strich gezogen, X, Twitter.
Das darfst du ja auch nicht vergessen. Da bin ich zwar noch angemeldet, aber ich bin dort nicht mehr aktiv. Also ich habe noch den Namen, den ich da blockiere sozusagen. Oder das Handle. Mehr
aus gutem Grund nicht, dass da irgendwo ein anderer noch drauf käme. Oder Musk selbst, ja. Ist aber nice, ja.
Ja.
Wie gesagt, das sind halt auch so Sachen. Und ich denke mal, Tesla, es gibt genug Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, für die ein Tesla nicht mehr in Frage kommt. Klar, kannst du auch wieder sagen, es ist Bubble oder so. Aber gerade in dieser Bubble war Tesla halt stark vertreten.
Tesla lebt
ja. Jetzt haben wir das Fass trotzdem wieder aufgemacht.
Nein, es ist auch immer wieder ein Fass, wo man drüber aber diskutieren kann.
Aber das merken die schon. Das merken
das,
schon.
Das hoffe ich, dass sie das merken.
Und der Gegenwind wird ja auch immer größer, ja. Und okay, klar, du hast aus anderen Gründen Gegenwind auch gerade in Berlin mit Tesla. Aber das wird, denke ich mal, nicht besser mit dem Verhalten, was er zeigt.
Das Problem ist halt auch, dass Tesla natürlich von von der Technologie Fortschrittlichkeit lebt. Die Produkte sind okay, keine Frage. Und die sind auch in vielen Bereichen der Konkurrenz voraus, aber
das hat Tesla mittlerweile auch wieder verloren.
Ja, es nimmt immer mehr ab, sagen wir mal so. Die Konkurrenz holt einfach auf.
Ne? Ja, es kommt auch zu wenig Neues einfach.
Die Technologieführung, die schwindet immer mehr, ne? Weil die Konkurrenz ja auch nicht schläft. Ne? Aber Tesla lebt halt sehr viel von ihren Fanboys und die Fahne extrem hochhalten und die natürlich dann auch Multiplikatoren sind für das ganze Unternehmen. Und was ich mich immer frage, gerade in Deutschland gibt es da so eine Technik-YouTube-Szene oder so ein paar Leute, die da zusammen einen Workspace haben und dort produzieren und die fahren alle Tesla, die Kollegen dort, und die halten extrem die Fahne für Tesla hoch und sie sind im Endeffekt kostenlose Werbebotschafter für die Marke, sind richtige Tesla-Fanboys. Und die sollten doch mal in sich gehen und sich mal überlegen, was sie, für wen sie oder für welche Ideologien oder für welche Produkte, die aus einer gewissen Ideologie entstanden sind, Werbung machen letztendlich.
Ja.
Das ist ja auch eine Verantwortung, die sie mit sich tragen, wenn sie für ein Produkt letztendlich Werbung machen.
Wenn
es auch unbezahlte Werbung ist. Aber sie hypen ja dieses Produkt derartig, machen da Videos etc. von. Und da sollte man mal drüber nachdenken. Oder da würde ich mal drüber nachdenken als YouTuber mit einer Reichweite. Weil Reichweite hat ja Verantwortung.
Aber das ist ja wie bei der Musik, wo wir kurz drüber gesprochen hatten. Oder generell bei allem, wenn das für dich okay ist. Das muss mir nicht gefallen, aber wenn es für die Person okay ist.
Ja, aber
und du musst ja auch mal wieder gucken. Du hast ja gerade über die letzten Jahre oder am Anfang mit Tesla, auch gerade mit dem Preiskampf, den sie da hatten oder mit den Angeboten, die sie gemacht haben, haben die natürlich auch gerade vom Model 3 entsprechend ein bisschen was in den Markt drücken können. Was ist der mit den Flügeln? Y, ne?
Nee, X.
X, Model X, hat da auch immer noch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.
Ja.
In dieser Klasse und auch gerade auch mit der Technik, die sie haben, mit den Türen. Je nach Anwendungsfall, den du hast, ja, oder wo du dich halt beschäftigst, kommst du vielleicht um den Tesla nicht drum rum. Teilweise kriegst du auch sehr gute Angebote fürs Model 3.
Ja.
Der Preis ist immer noch attraktiv. Voraussetzt, dass das Auto von der Größe her für dich interessant ist. Plus die, wie gesagt, je nachdem, wie lange du das Fahrzeug schon fährst, und wie du dich mit dem Thema beschäftigst oder halt zu dem Diskutierten halt stehst, wenn das für dich alles noch okay oder tolerierbar ist. Was ja. soll ich da machen? Oder was willst du dann machen, außer die Person zu kritisieren? Wobei die Frage ist halt auch wieder, inwieweit ist der Hopfen und Malz verloren? Beziehungsweise inwieweit beschäftigt sich die Person vielleicht schon damit? Und die Frage ist ja auch für das nächste Fahrzeug wieder ein Tesla. Ob ich dann alle paar Wochen da Tesla-Content rauspushen muss auf meinem Kanal, ist eine ganz andere Frage. Aber
ja, also ich würde das auch ein bisschen differenzieren, weil es ist ja was anderes, wenn ich einen Tesla fahre und die Technologie okay finde, und es ist was anderes, wenn ich da Content produziere und das Produkt an sich unterm Strich mehr oder weniger lobe und davon begeistert bin, kann ja alles sein. Aber wenn ich das halt noch multipliziere und nach außen trage, das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe.
Das ist doch wieder dieses altbekannte Problem. Kann ich den Künstler von seiner Kunst trennen? Das ist ja die bekannte Diskussion. Und da ist es ja genauso. Klar. Kann ich Elon Musk von dem Produkt oder von dieser Firma trennen? Und ich finde, das wird halt immer schwieriger. Und ich für mich würde sagen, für mich, also mir käme kein Tesla ins Haus.
Mir auch nicht.
Geschenkt würde ich einen nehmen, da habe ich auch wieder kein Problem mit, ja, weil den kann ich zu Geld machen und könnte das von mir aus auch der Umwelthilfe in Berlin spenden, ja, die hier gegen Tesla produziert, protestieren und demonstrieren, ja, das wäre zum Beispiel auch ein Schritt, ja, dann finanziert Tesla auch noch, wie gesagt, die Demonstration gegen sich. Wäre ein nicer Twist. aber wie gesagt, mir käme aktuell kein Tesla ins Haus. Und ich finde es halt auch so schwierig, dass er nach wie vor vom Board, ja, und von den Aktionären
noch
halt
getragen wird. Hat. Genau, ja, genau.
Das ist halt das Schwierige.
Ich bin der Meinung,
verstehe.
Er schadet dem Unternehmen mehr, als er dem Unternehmen
mittlerweile gut
tut. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Denke ich schon. Und da bin ich mal gespannt, wann halt das Board da auch dahinter kommt. Aktuell sieht es immer noch nicht danach aus, egal was er macht.
Ja, das wundert mich eigentlich.
Also, da ist halt die Frage, sind das alles so, ich will jetzt nicht unbedingt Arschlöcher sagen, aber fahren die auf derselben Wellenlänge wie er?
Darüber müsste man auch mal nachdenken. Entweder sind das ideologisch Gleichgesinnte, das wäre natürlich traurig, wenn das so wäre, wenn das ein Haufen rechter Arschlöcher wäre, die da unterwegs sind. Oder sie sagen nur Augen zu und durch und sie tolerieren das Ganze. Ich vermute, weil ich hoffe nur, dass sie im Moment nur eine relativ hohe Toleranzgrenze haben. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr lange dauert, bis das Fass überläuft. Naja, okay. So viel zum Thema.
Also ich denke mal, was sich hoffentlich für viele erledigt hat, ist halt dieses Messias, beziehungsweise die Vergleiche mit Steve Jobs. Ja, gerade, also wie gesagt, ich hoffe, dass sich das mittlerweile erledigt hat und dass viele, die gesagt haben, ja, hier, und das ist der nächste große Tech-Versteher und Heilsbringer, ja, dass das Bild sich hoffentlich jetzt in Luft auflöst.
Beziehungsweise das hoffe ich. Hat. Das hoffe ich, aber ich habe bei...
Weil er zeigt ja immer mehr, dass es einfach nicht ist.
Nein. Und man sieht ja immer mehr, dass die ganzen Unternehmen nicht in erster Linie durch ihn so weit nach vorne gekommen sind, sondern dass das Personal dahinter war.
Ja, sowieso. Ja. Also, was hat er denn bis auf, und selbst da kann man streiten, PayPal, also hieß sie nicht auch mal X am Anfang? Ich glaube.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Dass, wie gesagt, im Prinzip er da ja zur rechten Zeit halt irgendwo eingestiegen ist.
Genau.
Und da auch Märkte bedient hat, ja, die halt einfach funktioniert oder wo es funktioniert hat.
Ja.
Wo er sich noch einbringen konnte und anfangs ja auch, wo es ja funktioniert hat.
Ja, klar.
Aber mittlerweile, der ist ja. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich das Fass ja gar nicht aufmachen.
Nee, aber es ist ja ein Fass, was bei uns beiden ja auf fruchtbaren Boden fällt und wo wir gerne drüber diskutieren.
Ich habe früher auch, war ich ein großer Fan von Tesla gerade auch und auch von den Ideen und von den Strategien, die Tesla gefahren ist, wie sie in den Markt reingegangen sind, mit welchem Produkt, wie sie sich querfinanziert haben, war ich ein großer Fan von und habe da ja, mein Gott, am Anfang war ja noch nicht so. Da musstest du schon ein bisschen tiefer graben, beziehungsweise ein anderes Bild auf ihn haben, ja. Da konntest du ja gerade so seine kleinen Macken, konntest du ja sagen, okay, der ist halt, er ist halt so und das gehört einfach dazu.
Naja.
Aber mittlerweile.
Da war das noch nicht so ausgeprägt oder er hat es noch nicht so ausgeprägt zur Schau getragen, dass alle es mitbekommen haben. Ich meine, Steve Jobs war auch eine schwierige Person, ja, und er war in vielen Bereichen auch ein Arschloch, keine Frage. Aber nicht so extrem, zumindest nicht das, was wir alle mitbekommen haben, nicht so extrem wie Elon Musk.
Ja, vor allem politisch halt ganz anders aufgestellt.
Genau, er war von einer Führungspersönlichkeit etwas schwierig, klar. Aber vielleicht hört auch im gewissen Maß eine gewisse Schwierigkeit dazu, um so erfolgreich zu sein. Ja. Aber gut, auch ein Thema, wo man drüber diskutieren kann.
Ja, aber wie gesagt, lass uns mal wieder zumachen.
Okay, lass uns wieder zumachen, sonst wird das hier monothematisch.
Ich bin nicht nur müde, sondern meine Laune wird auch gerade schlecht.
Okay, ja. Dann lass uns doch über ein iPad Mini sprechen, damit die Laune wieder nach oben kommt.
Nein, das macht's auch nicht besser.
Auch nicht, okay. Als iPad Mini wird immer, die Bestände fallen immer mehr in den Apple Stores.
Also ja, okay, das ist vielleicht ja doch noch Gutes hoffentlich.
Meine ich ja, und gewisse Konfigurationen sind in den Staaten komplett vergriffen. Und sehr das schön. Ist meistens immer ein gutes Zeichen dafür, dass ein Nachfolgemodell kommt. Mhm. Und so sieht es auch eventuell beim iPad Mini aus, weil vor knapp 3 Jahren wurde das letzte Update vollzogen. Und da habe ich nun gedacht, Mensch, das ist jetzt schon wieder fast 3 Jahre alt, mein iPad Mini, wie die Zeit vergeht. Weil ich habe ja das Gerät der letzten Generation und Ich weiß, dass ich es sehr viel nutze und ich bin gespannt auf das neue Update, weil man sollte ja davon ausgehen, dass das Ding dann auch kompatibel gemacht werden soll mit Apple Intelligence. Bedeutet, es müsste mindestens ein A17 Pro Chip dort reingehen oder reingebaut werden. Derzeit ist das Ding auf A15 Bionic Basis.
Oder ein M, ja.
Ich würde mir natürlich wünschen, dass das so ein kleines Pro-Gerät wird, so ein Mini-Pro, also mit so einem M2 oder sowas. Das wäre natürlich mein Traum. Allerdings wird das Ding dann wahrscheinlich auch wieder teurer werden.
Wie sind eigentlich die iPads momentan aufgestellt? Sind die alle auf M? Nee.
Nein, das 10er ist nicht auf M, das 10er ist irgendein A16, 17.
Ja, okay, was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass mit den nächsten Upgrades auch gerade beim iPad vielleicht das Mini auf dieselbe Architektur wie das iPad springt.
Das wäre aber, glaube ich, kein A17 Pro, das wäre, glaube ich, ein schlechterer. Also wenn müssten sich...
Das ist ja die Frage, welches Update kriegt das iPad?
Also ich denke mal mindestens ein A17 Pro, damit man auch eine Apple Intelligence Kompatibilität herstellt. Weil ich glaube nicht.
Ich denke mal, bei den iPads wollen die sowieso durchweg alle einen Support haben mit den Updates, die sie bringen. Aber wie gesagt, dass du mit einer neuen iPad-Generation das Mini halt auf dieselbe Plattform hebst, dass du da nicht nochmal andere alte Technik vielleicht drin hast, sondern du da ob du dann in Zukunft wieder im selben Update-Zyklus reinkommst, eine andere Frage.
Ja.
Das Problem hatten wir in der Vergangenheit bei dem Mini ja immer. Du hast einmal so einen Punkt gehabt, da kam es mit der aktuellen Technik.
Mhm.
Und dann ist es wieder eingeschlafen.
Update-Zyklen, das Mini, ja.
Und da würde ich mir halt wünschen, dass, wie gesagt, es jetzt mit dem nächsten Update halt wieder aktuelle Technik hat. Sehe eh keinen Grund, das unbedingt jährlich abzudaten, aber dass man da, wie gesagt, jetzt wieder einen sauberen Start hat.
Ja.
Es funktioniert alles drauf, Apple Intelligence läuft, nicht bei uns, aber auf die Hardware ist halt ready. Ja.
Genau, also so grundsätzlich. Oder
sagen wir mal, nicht bei uns, sondern noch nicht bei uns.
Also grundsätzlich hat man eine Kompatibilität, was natürlich die verschiedenen Märkte damit anstellen, ist was ganz anderes. Ja. Oder in welchen Märkten es dementsprechend kompatibel ist, ist was anderes. Mhm. Aber die Hardware lässt es halt dann zu, klar.
Genau, und dass du da, wie gesagt, auch nicht irgendwie, ja, wir machen ein Update, aber nicht so richtig, sondern dass du da, wie gesagt, wieder einen guten Startpunkt hast, aktuelle Hardware.
Ja.
Muss, wie gesagt, nicht unbedingt ein M sein, wenn du sagst, wir hängen das bei dem, oder wir orientieren uns da am iPad, wenn das halt weiterhin halt mit den Chips kommt, kommt's halt damit, aber dass du halt da eine Architektur hast, auf der halt das komplette, oder alle Features, nicht das komplette OS, sondern alle Features halt verfügbar sind, ja.
Genau so ist es. Ja, und viele haben ja auch gemunkelt, dass das auf dem September-Event am 9. vorgestellt wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird dann im Oktober irgendwo fallen gelassen.
Genau.
Im Rahmen vielleicht der MacBook-Events. Da ist ja auch, wird ja auch gemunkelt, dass M4-Geräte kommen, iMac, MacBooks und Mac Mini sollen ja kommen. Wäre dann ja auch analog zum letzten Jahr, da gab es ja dieses Scary Fast Event. Und das wäre dann auch, denke ich, in diesem Jahr ähnlich mit den Geräten, mit den MacBooks. Das sehe ich für relativ realistisch an, dass wir im Oktober dann auch noch ein Mac-Event haben, also der Mac-Tober sozusagen. Und dass da dann dementsprechend was vorgestellt wird. Und dass da dann auch die weiteren, nicht Generationen, sondern die weiteren Ausbaustufen der M4-SoCs vorgestellt werden, also der Pro und der Max. Und dass wir dann da neue MacBooks sehen. Und vielleicht dann noch als Anhang so, ja, wir haben jetzt auch das iPad Mini aktualisiert. Das könnte passen. Hoffe ich, weil ich bin ein großer iPad Mini-Fan.
War ich auch?
Ja.
Aber das, ja, dadurch, dass halt das mit der Hardware immer so ein schwieriges Thema war.
Ja, ich bin, wie gesagt, bei dem letzten Gerät vor 3 Jahren dann nochmal eingestiegen und habe gemerkt, dass das eigentlich mein Gerät ist, was in meinen Daily Use Case super gut reinpasst und dass das iPad Pro mehr oder weniger wenig benutzt wird bei mir. Gut. Wo wir gerade bei Fangeschichten sind, wo ich auch von Fan bin, das ist unser Werbepartner, den wir heute an Bord haben. Das ist nämlich die Marke ISO. Und die Marke ISO wird uns in den nächsten Wochen ein wenig begleiten und wir werden auf unsere ganz charmante Art und Weise unserer Hörerschaft die Marke ein wenig näher bringen. Und ich glaube, wir werden sie unserer Hörerschaft auf besondere Art und Weise näher bringen, so wie es uns, wie wir das immer machen. Nämlich wir werden Dinge kommunizieren, die in der klassischen Marketingkommunikation so nicht kommuniziert werden. Weil wir wollen so ein bisschen hinter die Firma blicken und auf so ein paar Punkte blicken, so ein paar Aspekte beleuchten, so ein paar Themenbereiche beleuchten, wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, was auch ein Thema sein wird in den Werbespots oder in den Beiträgen. Es ist ja kein klassischer Werbespot, das sind ja eigentlich gesponserte Beiträge, die wir ja haben und wo wir über Dinge sprechen, die, wie gesagt, im klassischen Marketing-Sprech so halt nicht kommuniziert werden. Das finde ich auch ganz schön, dass sich die Werbepartner darauf einlassen, dass wir das auf unsere ganz spezielle Art und Weise präsentieren. Und ich verbinde sehr viel mit der Marke ISO. Sie verbindet oder sie begleitet mich mein komplettes IT-Leben, zumindest im Premium-Bereich. Früher waren es Monitore, die mich begleitet haben. Ich erinnere mich an das legendäre Modell F77. Das war ein 21 Zoll Röhrenbildschirm, der von der Designsprache mir damals sehr gut gefallen hat und der mir vom Feature-Set sehr gut gefallen hat. Der hatte nämlich eine sehr schöne Funktion, dass man mit einem Knopfdruck die Eingänge wechseln konnte. Und das war damals in dem Bereich schon outstanding. Es gab zwar Marktbegleiter, die zwei Eingänge hatten, die man auch umschalten konnte, zwischen den beiden Eingängen, zwischen VGA und RGB. Aber man musste dann durch das ganze On-Screen-Menü durchhangeln oder man musste sich dort durchhangeln und das war immer sehr mühsam. Und bei ISO war es halt so, bei dem F77, dass man einen Knopf gedrückt hat auf der Vorderseite von dem Monitor und dass man halt zwischen den beiden Eingängen bequem umschalten konnte. Und damals war ich halt schon in beiden Welten unterwegs. Also auf der einen Seite hatte ich einen Windows-Rechner und auf der anderen Seite hatte ich halt einen Mac. Und weil das Budget halt nicht so groß war, dass man sich da zwei Monitor hinstellen konnte, hat man das halt mit dem ISO gelöst und das war immer sehr charmant und man hat natürlich dann auch weniger Platz benötigt für die Geräte und was nicht zu verachten war, man hatte nicht so viel Wärmeentwicklung, weil zwei 21 Zoll Monitore, die haben natürlich ordentlich Wärme abgegeben. Und das war dann halt damals etwas reduziert, da man nur ein Gerät hatte und ganz schön umschalten konnte. Also die Marke begleitet mich schon sehr, sehr lange im High-End-Bereich und ich habe immer mal wieder ISO-Displays und ISO-Monitore im Einsatz gehabt. Natürlich hat man auch mal andere Marken ausprobiert, keine Frage. Wir haben ja auch schon anderweitig über eine andere Marke diskutiert, die mich ein Leben lang begleitet hat. Aber Aizo ist auch so eine stabile Premium-Marke, die mich wirklich jahrelang begleitet. Bis heute zum größten Teil immer mal wieder. Und wir werden auch in den kommenden Werbespots auch auf ein aktuelles Gerät eingehen, das ich hier getestet habe, und da werden wir drüber sprechen. Ich fand das total charmant von Aizo, wo sie gesagt haben, ja, wir schicken dir das erstmal zu, schau dir das erstmal ganz in Ruhe an und erst dann, wenn du von dem Produkt überzeugt bist, wenn du das Produkt gut findest, dann machst du darüber einen Spot, dann machen wir eine kleine Feature-Reihe, dann sprichst du über das Produkt, und wenn du damit nicht zufrieden bist, dann brauchst du auch dafür gar keine Werbung zu machen, dann haben wir auch mehr oder weniger keine Lust auf eine Kooperation. Du sollst von dem Produkt überzeugt sein, obwohl man ist ja hier offene Türen eingerannt. Ich bin sehr froh, dass wir Aizo an Bord haben, weil ich mit der Marke sehr viel Historie verbinde, sehr viel positive Erfahrungen verbinde und ich seit Jahren oder Jahrzehnten schon mit der Marke sehr viel Berührungspunkte habe. Und wer uns kennt, der weiß ja auch, dass wir sehr selektiv vorgehen, wenn wir unsere Werbepartner aussuchen oder wenn wir mit Werbepartnern in Kontakt treten, dass wir ja nicht für irgendwas Werbung machen, sondern auch für Produkte, wo wir hinterstehen können. Und das kann ich bei der Firma Aizo zu 100%. Das zeigt jedenfalls meine langjährige Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Gut, um aber so ein bisschen global den Einstieg zu schaffen und so ein bisschen Empfindungen oder etwas mehr Informationen abzugeben, habe ich gedacht, ich spreche über ein paar Meilensteine von der Firma Aizo. Viele wissen ja gar nicht, wie lange die Marke schon existiert. Das bedeutet, dass die Marke 1968 gegründet worden ist. Und wir gehen jetzt jedes Jahr bis 2024 durch. Nein, Quatsch, keine Angst. Ich habe mir so ein paar Meilensteine rausgesucht. Wir gehen ja jetzt nicht jedes Jahr durch. Aber wie gesagt, ich habe mir so ein paar Punkte rausgesucht, die wir doch mal so kurz durchgehen können. Wie gesagt, 1968 fing alles an. Damals haben sie noch Schwarz-Weiß-TV-Geräte produziert. Dann der nächste größere Punkt ist 1978, also steigt in den Gaming-Sektor ein, hört sich krass an, ist aber so. 1978 haben sie die ersten Monitore für Videospielhallen produziert, Arcade-Hallen etc. Das war ja bei uns in Europa jetzt nicht so ein Riesenthema, aber in Japan, das ist ja das Herkunftsland von Aizo, und da wurde Aizo auch gegründet. Da waren diese Arcade-Hallen ja ein ganz anderer Schnack, und auch dann später halt in den USA etc. Und da haben sie, wie gesagt, 78 die ersten Monitore für Videospielhallen produziert. Und 1984 hat sich Aizo überlegt, global tätig zu sein, und somit haben sie dann auch den internationalen Markt bespielt. 1992, da war mein erster richtiger Berührungspunkt mit Aizo im universitären Bereich. Da produzierte Aizo bereits das erste LC-Display, und das war das legendäre FA-1020. Und da habe ich das erste Mal so richtig mit einem TFT-Display von Aizo Kontakt gehabt. Man muss dazu sagen, 92 gab es dann natürlich auch parallel, logischerweise, weil es noch CRT, also Röhrenmonitore, wie gesagt, das war nur der frühe Einstieg in den Bereich der LC-Displays. Das Gerät hatte auch damals nur 10,4 Zoll und war auch noch relativ voluminös, also breite Ränder und dementsprechend auch ein relativ großes Gehäusevolumen. Es ist mit den heutigen Displays kaum in Verbindung zu bringen. Aber wie gesagt, man muss das immer im Kontext der Zeit sehen. Und das war halt 1992. Und wo wir gerade bei dem Bereich breite Ränder sind, bis heute ist es ein Signature-Feature, würde ich sagen, von Aizo, dass sie darauf Wert legen, eigentlich so schmal wie möglich ihre Ränder zu gestalten. Und das haben sie 2001 das erste Mal so richtig demonstriert, dass das wirklich machbar ist. Da haben sie nämlich das legendäre Aizo Flex Scan 6L675 an den Start gebracht. Und das war auch das erste Display, was ich im privaten Umfeld genutzt habe. Und das hatte eine Rahmenbreite von nur 18,5 mm. Das klingt heute viel, aber wie gesagt, man muss das im Kontext der Zeit betrachten. Und es war ein 18-Zoll-Display. Und 18 Zoll 2001, das war schon eine Größe. Da waren viele Konkurrenten noch im bezahlbaren Bereich mit 15-Zoll-Geräten unterwegs etc. Also das war schon, denke ich, nach meiner Meinung ein sehr großer Meilenstein. 2002 hat sich dann ISO entschieden, in den medizinischen Bereich einzusteigen. Und das ist bis heute eine große Säule bei ISO. Sie sind wirklich immer noch im medizinischen Bereich tätig. Und wenn man sich mal umschaut, in Kliniken und in Praxen, speziell in Bereichen, wo man eine Befundung vornehmen muss, da sieht man zum größten Teil ISO-Displays. Also da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Und wie gesagt, 2002 sind sie das erste Mal in den Markt eingestiegen. Kommen wir zur nächsten essentiellen Säule der Marke ISO. 2004 stellt ISO das weltweit erste Adobe RGB LC-Display vor, das legendäre Color Edge CG2020. Color Edge ist eine weitere Produktserie, die bis heute noch existiert, genauso wie die FlexScan-Serie. Das sind also die zwei großen Säulen im Displaybereich bei ISO, und Color Edge steht halt für den Bereich der professionellen Proofing Displays. Und wie gesagt, 2004 stellte ISO das erste Adobe RGB LC Display her. So, 2010 produziert ISO Displays für den chinesischen Medizinsektor inklusive chinesischer Tochtergesellschaft. Also da haben sie dann nochmal expandiert in den chinesischen Bereich. 2011 eröffnet ISO eine Niederlassung in Deutschland und in Großbritannien. Vorher haben sie das über Distributionskanäle erledigt in Deutschland, und wie gesagt, 2011 haben sie das erste Mal eine Niederlassung in Europa respektive in Großbritannien eröffnet. 2016 übernimmt ISO die Endoskopie-Monitorsparte oder das Segment von Panasonic Healthcare Japan. Und 2023 gründet ISO eine Tochtergesellschaft in Indien. So, das sind jetzt so ein paar Meilensteine, die ich hier so rausgefischt habe, die ich doch sehr interessant finde, wo wir doch, denke ich, alle sehen, dass ISO eine Premium-Marke ist, die bis heute existiert, die bis heute drei große Säulen hat. Einmal den Proofing-Bereich mit der Color-Edge-Geschichten, einmal den Office-Bereich mit der FlexScan-Serie und natürlich im medizinischen Sektor. Es gibt noch ein paar andere Sektoren oder Segmente oder Marktsegmente, wo sie tätig sind, und das werden wir, denke ich, in den nächsten Wochen noch ein wenig herausarbeiten. Ganz essentiell sind zum Beispiel auch die 5 Jahre Garantie, die sie bis heute anbieten, die sie schon sehr früh eingeführt haben. Damit heben sie sich von den Marktbegleitern nach meiner Meinung deutlich ab, die maximal mit 3 Jahren unterwegs sind. Ich kenne, nach meiner Meinung, gibt es auch keinen weiteren Marktbegleiter im Displaybereich, der mit 5 Jahren Garantie unterwegs ist. Gut. An dieser Stelle würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich für die freundliche und sehr entspannte Unterstützung bei der Firma ISO. Ganz besonders bedanke ich mich dafür, dass wir sehr viel Freiraum haben in der Gestaltung der Werbespots, in der Darreichungsform. Das finde ich immer schön, wenn wir das Vertrauen vom Hersteller haben, dass wir da sehr frei in der Gestaltungsform agieren dürfen. Jo, dann machen wir weiter mit der Sendung. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da. Okay. Ich war ganz Ohr. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ich habe das ja auch schön vorbereitet.
Zur Abwechslung.
Zur Abwechslung, ja. Nein, aber ich denke, es ist ja interessant, wenn man auch mal was kommuniziert, was jetzt nicht im klassischen Marketing-Sprech kommuniziert wird. Gut, das iPad Mini haben wir. Dann kommen wir zum iPhone 17. Da gibt es eine interessante Gerüchtesituation, wo sich zwei hochkarätige Leaker mehr oder weniger
gegenseitig überbieten
oder gegenseitige Ansichten haben. Der erste Leaker sagt, das ist nämlich Phone Chip Expert. Man muss dazu sagen, Phone Chip Expert, der hat schon sehr viel gute Aussagen getroffen, die auch dann eingetroffen sind. Also er hat eine relativ gute Tracking-Geschichte Also es läuft alles recht gut, was er so von sich gegeben hat. Und von daher kann man sagen, könnte sein, kann aber auch nicht sein. Er geht aber davon aus, dass alle iPhone 17 Geräte 12 GB RAM haben werden, um dann halt auch die KI-Geschichte Apple Intelligence vernünftig abbilden zu können. Man muss ja mindestens 8 GB haben, damit es funktioniert, das wissen wir ja alle. Und wie gesagt, mit dem iPhone 17 soll Apple durchgehend auf 12 GB gehen bei allen Geräten. Das könnte sein, halte ich aber persönlich für nicht ganz gegeben. Ich schließe mich mehr oder weniger eher der Theorie von Ming-Chi Kuo an, der sagt, das iPhone Pro Max, also das 17 Pro Max, soll ausschließlich mit 12 GB RAM ausgestattet sein. Und das soll dann auch so herausgestellt, das leistungsstärkste, ist es ja bis jetzt auch immer das leistungsstärkste Gerät, aber das soll dann nochmal so richtig das KI-Monster werden. Und er hat dann noch so einen zweiten Nachsatz oder einen Nachsatz dran gehängt, was jetzt nicht mit dem RAM zu tun hat, was ich aber ganz interessant finde. Und es soll über ein Dampfkammerkühlsystem verfügen. Dampfkammerkühlsysteme, das ist jetzt nichts Neues, das kennen wir schon. Gibt es im größeren Bereich, da ist das etabliert. Also auch in ganz anderen Segmenten der Industrie ist das etabliert und auch in ganz anderen Größenverhältnissen. Und es ist ein geschlossenes System, es ist ein Vakuum-System, also ein Vakuum-Hohlraum, der dann zur Kühlung dient. Von daher muss man sich auch keine Gedanken machen damit, dass da irgendwas austreten kann oder das Gerät irgendwo beschädigt werden kann, weil es ein geschlossenes System ist. Und die Herausforderung ist nach meiner Meinung, das zu miniaturisieren, das so klein zu bekommen. Und da bin ich gespannt, ob das auch wirklich Einzug halten wird. Wäre das erste Smartphone mit dieser Technologie. Das sind im Moment die zwei Gerüchtesituationen. Ich schließe mich der Theorie von Ming-Chi Kuo an, dass nur das Top-Gerät 12 GB RAM haben wird und die Standardgeräte das nicht bekommen werden. Weil wir sollen ja auch das 17 Slim sehen und das Pro Max soll ja auch weiterhin logischerweise am Start bleiben. Und wir brauchen ja auch noch weitere Differenzierungsmerkmale, dass man diese Kategorie 17 Slim und die Pro Max Geschichte auch noch gut voneinander trennen kann. Und da wäre natürlich eine Differenzierung der RAM-Größen ein gutes Mittel oder ein weiteres gutes Mittel, das zu differenzieren. Naja, schauen wir mal. Wir haben ja bis jetzt noch nicht mal die 16er gesehen, also von daher schauen wir mal.
Genau, wir haben die 16 noch nicht gesehen. Aber ich tue mir echt schwer damit, beziehungsweise wie sicher ist sich Apple, dass die 8 auch in Zukunft wirklich ausreichen, ja.
Ja, aber dass sie wirklich durchgehen.
Weil du irgendwann den Schwanz dann oder den Strich dann wieder so ziehen und zu sagen, oh, es funktioniert nur ab, oder mit dem Pro Max dann zum Beispiel. Oder mit Geräten nach dem Pro Max. Mit den 12 dann? Hm. Wie sicher oder wie fest steht die Roadmap von Apple mit der Planung, wie lange die 8 halt ausreichen müssen oder sollen, können? Ja.
Ja, aber dass sie wirklich durchgehend dann in der ganzen Produktlinie 12 GB reinbauen, das wäre sehr ungewöhnlich für Apple. Normalerweise gab es da immer zwischen der Brot- und Butterlinie und zwischen der Pro-Linie gab es da immer Differenzierungspunkte. Also auch, was den Arbeitsspeicher beanlangt.
Ja, das ist ja auch okay. Nur die Frage ist halt wirklich in der Roadmap von Apple, wie lange planen die halt, damit das 8 halt ausreichen müssen?
Ja, klar.
Wie sehr schränken sie sich da in der Entwicklung halt selbst ein? Wir sehen es ja jetzt bei Apple Intelligence. Wir gehen ja fest davon aus, nach wie vor, dass halt 8 ein Minimum sind und das
genau.
Ein Kriterium ist, warum halt die Geräte vorher nicht oder keine AI-Features in dem Umfang oder wie gesagt, halt bekommen. Mhm. Ist das dann auch wirklich so der Weisheitsletzte Schluss bei Apple und sagt, okay, die 8 werden uns halt die nächsten, keine Ahnung, 5 Jahre ausreichen?
Mhm. Ja, gut, man muss ja auch den Punkt betrachten, dass Apple immer sehr lange Kompatibilität halten möchte. Ne? Das
wie
ist
lange
ja ein Punkt,
halt
was sich Apple immer gerne auf die Fahne schreibt. Zukunftssicherheit, Produktupdates etc., das stimmt, ja. Das ist richtig. Und wir gehen ja davon aus, dass die kommenden MacBooks M4 16 GB haben sollen als Basisversion, als Basisvariante. Mhm. Also spricht auch einiges dafür, dass alle Geräte dann, also alle iPhones dann 12 Gigabyte bekommen.
Da ist halt nur die Frage, wann.
Wann, ja klar. Gut, und 17 ist ja noch ein bisschen hin. Wir kriegen ja dieses Jahr erst die 16er, also ist ja noch ein gutes Jahr hin. Also von daher müssen wir mal schauen. Gut, aber der nächste Punkt, das nächste Thema, das hat mich sehr, sehr, sehr positiv gestimmt und ich finde es auch sehr gut, dass das Apple so eingeführt hat. In der neuesten Beta von macOS Sequoia haben wir die Möglichkeit, Anwendungen, Applikationen, die wir aus dem App Store runterladen, auf externe Storages zu installieren, also externe SSDs auf gut Deutsch, und wir müssen es nicht mehr auf die vorgegebenen Verzeichnisse und auf das vorgegebene Programmverzeichnis installieren. Bedeutet, wenn jetzt jemand mit einer kleinen SSD-Konfiguration unterwegs ist, sich aber eine große Applikation laden möchte, kann er das tun und er kann das von einer externen SSD betreiben. Natürlich muss dann auch die externe SSD angeschlossen sein. Das liegt ja natürlich, es liegt auf der Hand, ganz klar. Aber man hat halt die Möglichkeit, das über eine externe SSD zu betreiben. Und wer das machen möchte und wer das exzessiv nutzen möchte, der sollte nicht nur nach meiner Meinung, da schließen sich garantiert alle an, sollte eine High-End oder eine sehr schnelle SSD verwenden, möglichst über Thunderbolt konnektiert, damit man auch die optimale Performance rausholen kann. Weil es ist was anderes, wenn man eine Applikation über eine externe SSD fährt oder das nur als Datengrab benutzt oder sich nur was auslagert etc., weil eine Applikation reagiert nochmal ganz anders und braucht nochmal eine ganz andere Performance als irgendwelche Daten etc. pp. Generell, wenn man auch mit Videos arbeitet und auf der externen schneiden möchte, sollte man auch eine Platte oder eine SSD verwenden, die schnell angebunden ist. Das empfiehlt sich eigentlich immer. Aber wie gesagt, gerade Thema Applikation und Thema Videobearbeitung sollte man wirklich darauf achten, dass man da sehr schnelle SSDs, externe SSDs verwendet. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was dir doch eigentlich sehr gut gefallen müsste.
Meinst du?
Du alter Gaming-Hase. 30 Jahre 3DFX. Der 3D-Pionier, der sich mit Voodoo selbst ein Denkmal gesetzt hat. Und das waren meine Sturm- und Drangzeiten, wo ich wirklich noch gaming-technisch sehr aktiv war. Hast du das auch so, warst du auch so zu der Zeit?
Damals war ich noch nicht im PC-Gaming-Bereich unterwegs, zumindest mal nicht, was dann auch 3D-Karten betroffen hat, ja.
Das war eigentlich so meine Kernzeit. Also alles, was so nach der Voodoo kam.
Nee, das fand bei mir erst danach dann an.
Ja. Das habe ich dann so ausgeklammert. Also die Nvidia-Zeiten habe ich bis heute nicht mehr so mitgemacht. Ich bin ja dann wirklich dann komplett irgendwann in die Mac-Welt umgezogen und habe dann nicht mehr diese zwei Welten Geschichte gefahren und habe mich dann mehr oder weniger so von der PC-Welt verabschiedet. Stück für Stück, so eine Trennung auf Raten war das. Und so die Kernzeit war wirklich, wo die 3DFX-Karte rauskam. Und die 3DFX-Karte gilt bis heute als Wegbereiter für Grafikkarten im Spielebereich, würde ich sagen. Das war das Fundament, was gelegt worden ist. Und man muss dazu sagen, zuvor gab es von der Marke Nvidia, die war damals auch schon aktiv, den NV1-Chip. Der ist dann allerdings sehr stark gefloppt. Und somit war Nvidia zu dem Zeitpunkt am Markt zwar existent, aber hat absolut keine Rolle gespielt. Wir sprechen vom Zeitraum 1996, da erschien nämlich die erste legendäre Voodoo 1-Karte. Damals war das noch eine Erweiterungskarte, die man über ein Verbindungskabel außen mit der 2D-Grafikkarte verbunden hat. Das war noch ein bisschen Hassle. Man musste den Rechner aufschrauben, das Ding reinbauen, mit einer Kabelpeitsche verbinden. Und treibertechnisch war das auch immer so eine Gratwanderung, bis das dann alles hundertprozentig funktioniert hat. Das hat ein bisschen gedauert. Naja, Adressbereiche haben sich teilweise überschnitten und nicht jede 2D-Karte hatte eine hundertprozentige Kompatibilität. Also ich kann mich daran erinnern, dass das war nicht ganz so einfach, das Ding an den Start zu bringen. Da musste man teilweise etwas Geduld haben, je nach Konfiguration. Und man muss auch jetzt mal so die Marktanteile sich anschaut. 1997, ein Jahr nach Markteinführung, hatten die Voodoo-Karten bereits einen Marktanteil von 60%. 1998 kam die Voodoo 2-Karte und die hatte eine wahnsinnige Feature-Erweiterung. Man konnte nämlich das Ding mit einer zweiten Voodoo-Karte betreiben. Das heißt, man konnte zwei parallel schalten. SLI nannte sich das Ganze. Hatte dann später ATI auch mit der Fire-Technologie, Fireworks, Firebridge eingeführt. Da gab es eine ähnliche Technologie, dass man das koppeln konnte. Aber wie gesagt, SLI-Betrieb, zwei Karten zusammenkoppeln, das war ja das erste Mal aufgekommen mit der Voodoo 2. Und wie gesagt, man konnte zwei Karten damit betreiben. War auch nicht so einfach von der Konfiguration. Und das erste Mal, dass Nvidia so richtig in Erscheinung getreten ist, war 1997. 1997 greift Nvidia mit dem NV3-Chip an. Und da gab es dann die Riva 128, die Riva TNT und die TNT 2. Habe ich jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Dann hat es Voodoo nochmal versucht, oder besser gesagt 3DFX mit der Voodoo Rush. Und es gab dann auch noch andere Ausprägungen, da muss ich jetzt mal runterscrollen, mit der Voodoo Banshee. Das waren Karten, die eigentlich technologisch der Riva TNT und der Riva TNT das Wasser reichen konnte, die Karte. Aber sie hatten so ein paar Features, die halt, also Nvidia hatte so ein paar Features, die halt 3DFX nicht hatte, 32-Bit Farbtiefe etc. und so ein paar andere 3D-spezifische Funktionen, die halt 3DFX so nicht hatte. Somit gab es dann die Situation, dass sich dann 1999, wo dann auch die Voodoo 3 rauskam, GeForce mit der 256 mit 32-Bit Farbtiefe etc. mehr oder weniger durchsetzte. Immer mehr hat den Nvidia Marktanteile übernommen und man hat ja auch den Vorteil gehabt, dass es eine All-in-One-Karte war, was ja bei Voodoo erst sehr spät eingetreten ist. Mit dem Vertrieb dann auch über andere Kanäle, über andere Distributionspartner ist das ja dann eingetreten. Creative Labs, Diamond Monster war dann auch ein wichtiger Partner. Und Nvidia hat halt, 3DFX hat halt sehr lange an dieser Erweiterungskarte festgehalten und GeForce von Anfang an mit einer All-in-One-Lösung 2D und 3D in einer Grafikeinheit. Und um das jetzt ein bisschen abzukürzen, Ende 1998 ging 3DFX wurde dann 3DFX verkauft an STP Systems. Früher war STP Systems STP Power Graphics, hatten legendäre Grafikkarten. Die Pegasus war zum Beispiel eine sehr legendäre Grafikkarte. Mhm. Und die haben dann entschieden, den Verkauf nur noch exklusiv über STB realisieren, keine Partner mehr an Bord zu haben, wie zum Beispiel Diamond mit der Monster oder Creative Labs. Und das war nach meiner Meinung dann auch der Untergang von 3DFX, wo die verschiedenen Kooperationspartner ausgeschlossen worden sind. Und die Geschichte kennen wir dann alle, dann ist 3DFX mehr oder weniger vom Markt verschwunden und hat dann keine Rolle mehr gespielt und bis heute dominiert mehr oder weniger Nvidia den Markt. Dicht gefolgt oder auch weniger dicht gefolgt von AMD respektive ATI. Früher war ja AMD war ja ATI nicht bei AMD, da war es ja ein eigenständiges Unternehmen, ATI mit der Radeon-Geschichte. Obwohl, ich kann mich daran erinnern, dass ich noch ganz früh eingestiegen bin mit der Macht 32 von ATI. Das war dann aber noch ein ganz anderer Schnack. Und dazwischen, zwischen dieser ganzen Voodoo-Geschichte und zwischen der ganzen Nvidia-Geschichte, gab es dann auch noch Matrox, die sich mit einer M3D-Karte am Markt etablieren wollten. Aber die war auch sehr schwach am Markt. Die hatten so einen NEC-3D-Chip drauf. Der war bei weitem nicht das, was die Konkurrenz geboten hat. Aber das hat sich alles so in dem großen Bereich der 90er oder der Anfang der 2000er am Markt gebildet und leider ist 3DFX nicht mehr am Start. Schade.
Ja.
So, das war ein kleiner historischer Ausflug. Hattest du mal eine 3DFX-Karte oder irgendwie? Oder dem Zeitpunkt warst du gar nicht?
Nein, wir hatten ja gar nicht schon mal drüber gesprochen. Ich habe ja sehr lange Oder ich bin sehr spät erst zum PC eingestiegen oder auf PC gewechselt. Ich habe ja, was Computer betrifft, Jahre mich über das Verfallsdatum eines Amigas hinaus noch mit dem Amiga beschäftigt beziehungsweise den genutzt. Und bin dann ja quasi, gerade was das Gaming betrifft, ja auf die Konsole umgestiegen und dann relativ spät ja auch erst wieder auf den PC zurückgekehrt. Von daher habe ich so die ganzen Sachen am Anfang, auch was Soundkarten betroffen hat, mit den ersten Soundkarten, beziehungsweise dann hin zu den Soundblasters, das habe ich ja alles so in dem Sinne gar nicht aktiv mitgemacht am PC.
Ja, ich kann mich daran erinnern, die ganze Bastelei mit den Soundkarten, wie vollgerammelt der Rechner war. Ich hatte dann zu den Hochzeiten, wie gesagt, zwei 3D-Karten, also zwei 3D-Monster von Diamond drinnen im SLI-Betrieb, dann die 2D-Grafikkarte, dann eine Soundkarte, dann ein SCSI-Controller, also SCSI-Controller. Man wollte natürlich auch noch einen guten Datendurchsatz haben. Das hat man mit Standard-ATA-Platten damals gar nicht realisieren können. Dann hatte der SCSI-Controller noch einen Aufsatz für Speicher, also man konnte da noch, um das ein bisschen zu cachen, noch Speicher draufstecken, also EDO-SIM-Module oder RAM-Module. Der Rechner war richtig voll bis oben hin. Es war Wahnsinn. Und heute hat man ja fast alles on board. Also das Thema Erweiterungskarten außerhalb von Grafikkarten, das Thema gibt es ja heute kaum noch. Das ist ja tot.
Ne? Okay, das ist halt immer die Frage, was machst du mit deinem Rechner? Weil was du im Bereich auch Musikproduktion
oder
an Karten hast, da geht auch nochmal einiges. Genauso, wenn du mehr als oder wenn du keine NVMe-Steckplätze oder M2 zum Beispiel auf dem Mainboard hast, was du da noch an Karten reinmachen kannst.
Okay.
Oder zusätzlich zu dem, was du halt hast, eine, zwei Steckplätze, dann ist so die Frage, welche hast du kurz, lang, beziehungsweise wie alt ist dein Mainboard, ja, welche Geschwindigkeiten werden unterstützt, wie sind die angebunden, ja, über die Lanes. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, mit welches Board hast du dann, in welcher Ausstattung, beziehungsweise welche Features, ja, auch gerade, wie gesagt, mit den M2 dann, wie viele Lanes kommen da an, beziehungsweise wenn du die nutzt, was ist da sonst an Bord noch verfügbar, dann die ganze Thematik mit wie viel, dann gibt's ja die Spezialboards noch, ja, mit unendlich viel Steckplätzen für Grafikkarten zum Beispiel, je nachdem, wie du da unterwegs bist oder welche Anwendungsfälle hast du, ja, weil eine Grafikkarte ist ja nicht unbedingt nur für die Grafik da.
Ja.
Da kannst du ja heutzutage, und das ist ja auch mit der Grund, warum Nvidia so steil geht, du kannst ja heute viel mehr machen mit den Karten als wirklich dann nur Grafik.
Mhm.
Das ist eins, was sie heute noch können, ja, und klar, eine GTX 40 oder auch jetzt dann die neuen Karten, das gerade im Endkundenbereich ist es halt Grafik.
Mhm.
Aber wie gesagt, da geht ja wesentlich mehr heute. Und da läuft ja mehr, es kann ja mehr auf der Grafikkarte laufen als jetzt wirklich rein Grafik.
Ja. Aber ich meine, so im klassischen Sinn, so der Standard-Gaming-Rechner, da ist nicht mehr viel mit anderen Erweiterungskarten, wie früher, sagen wir es mal
klar,
so.
Klar, weil du speziell fürs Gaming hast, dann hast du natürlich nicht Verwendung oder nicht viel Verwendung, außer jetzt für die Grafikkarte.
Genau.
Und da ist halt auch mir die Frage, das ist ja auch so ein Ding, ja, du brauchst ja heute auch kein traditionell großes Tower-Gehäuse im Prinzip mehr.
Klar.
Außer du legst halt da oder willst halt das letzte, die letzte Möglichkeit an maximaler
Kühlung.
Möglichkeit in Kühlung und Wasserkühlung halt dann rausholen und willst ja nicht mit externen Reservoirs oder so arbeiten und möglichst alles ins Gehäuse mit rein, dann hast du eine gewisse Mindestgröße einfach.
Klar.
Aber auch da ist lange war es ein Trend im Gegenbereich, das Gehäuse so klein wie möglich zu haben.
Mhm.
Heute auch noch. Es gibt sehr viele, sehr schicke, kleine Gehäuse. Mhm. Du hast ja auch da nicht ohne Grund ja dann auch den Formfaktor von Mini-ITX.
Mhm.
Beziehungsweise diese ganzen Mini-Varianten von Mainboards, die ja gerade da auch sehr beliebt sind im Gaming-Bereich, weil du halt da möglichst in diese Größenordnung von der Spielekonsole kommen willst.
Ja.
Teilweise sind da ja, wenn du heute mal guckst, wie groß ist eine PS5, ja, Beziehungsweise eine Xbox, ja, da hast du ja auch komplette Gaming-PCs, die da von den Möglichkeiten her wesentlich besser sind als eine Spielekonsole, aber vom Formfaktor her da nicht größer sein müssen. Hm. Kann ja. man machen. Ich bin da mittlerweile auch von dem Trend auch schon wieder weg. Ich würde jetzt mir nicht mehr so extrem klein einen PC schrauben wollen, wobei momentan würde ich mir gar keinen PC schrauben wollen. Aber ich würde nicht mehr so auf dieses ganz kleine umgehen wollen. Aber das ist ja auch da wieder jedem überlassen, wie er möchte. Aber wenn du mal guckst, heute mit den aktuellen Grafikkarten, gerade so eine 4090 oder so, wie groß alleine die Karte ist, wie viel Slots sie braucht, beziehungsweise wie teilweise da die Kühlung einfach aufträgt, ja, da allein deswegen würde ich da, obwohl du da auch Möglichkeiten hast, noch sehr klein und kompakt zu bauen, ich würde mir das gar nicht mehr antun wollen, alleine schon, was das ganze Cable-Management betrifft. Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja, das ist richtig. Ja, da gibt's ja verschiedene Lösungen. Kabel hinter dem Mainboard verlegen und tralala.
Was ja, vor allem Custom-Kabel. Das ist ja auch so ein Trend gewesen. Und nicht nur halt, was das Sleeving jetzt betrifft und auch die farbliche Gestaltung, gerade wenn du halt mit einem Open Case oder halt mit Glas arbeitest, dass du da halt auch die Kabel entsprechend schön machst, sondern weg von der Standardkabellänge und da halt auf Custom gehst.
Klar.
Entweder selbst, kannst du ja viel selbst machen, ja, in dem Bereich. Ist relativ einfach geworden, wenn man sich halt ein bisschen halt mit dem Thema beschäftigt. Du kriegst ja alles mittlerweile auch im Supergeschäft, wenn du halt wirklich eine Kabel selbst machen willst. Auch wie da ein bisschen technisches Geschick und dann ist es eigentlich kein Problem. Aber wie gesagt, nee, alleine die Zeit zu investieren.
Ja, das Thema Kabelmanagement, das hat mich früher, weil das PC-Gehäuse einfach geschlossen war, eigentlich gar nicht interessiert. Mich hat interessiert, dass der Lüfter halt frei liegt und dass man halt wenig, dass man halt wenig Kabel im Inneren hat. Aber wenn du zum Beispiel komplett auf SCSI gesetzt hast und das Flachbandkabel, das SCSI ultraweit Flachbandkabel war ja noch wesentlich breiter als das Standard ATR-Kabel und du musstest ja dann auch, wie gesagt, Brenner, CD-ROM, Festplatten, alle miteinander logischerweise verkabeln, da hast du innen drin wahnsinnig viel Kabel verhau gehabt. Das war Wahnsinn.
Ja, okay, die Kabel fallen heute weg, weil
SATA-Kabel ja ganz dünn ist, klar.
Nee.
Oder NVMe auf dem Board sitzt. Hast
ein Mainboard mit zwei, wie gesagt, NVMe-Steckplätzen.
Ja.
Und dann hat sich die Frage da erledigt. Eigentlich auch erledigt, weil genau. Du kannst, guck mal, was du heute an Speicherkapazitäten kriegst, wenn du da wirklich zwei oder ein vernünftiges Mainboard hast, wo du zwei gut angeschlossene NVMEs hast oder M2, ja, je nachdem, wie wir es jetzt nennen wollen, dann brauchst du da eigentlich mit zusätzlichen Festplatten nicht mehr oder SSDs nicht mehr zu arbeiten.
Es sei denn, dann, du hast halt noch Altbestände, die du übernimmst, eine SATA-SSD oder was weiß ich.
Nö, ne? Also wenn du heute neu baust, brauchst du eigentlich nicht mehr. Du hast die Möglichkeit, aber die brauchst du eigentlich nicht mehr. Und da hast du die ganze Kabel schon mal gespart. Du hast die auf dem Board, peng.
Richtig, das ist klar.
Aber ansonsten, klar, gerade heute, oder was heißt heute, aber der Trend ging ja im Gaming-Bereich ganz eindeutig zu viel Glas.
Mhm, klar.
Gerade in den normalen oder in, was heißt normaler Formfaktor, aber gerade in so dem nicht, was jetzt Mini ist und möglichst weg, ja, und wie gesagt, da hast du zwar noch Lüftung und da kannst du auch mit Glas arbeiten, aber das war nicht unbedingt so da der Fall, aber da ging es halt, wie gesagt, da sind halt die normalen Kabel, ja, und wenn du mal guckst, heute ein Netzteil, selbst wenn es modular ist und du deine Kabel dabei hast, die sind gerade für die Mini-Gehäuse viel zu lang. Da hast du ein Problem, wo bringst du die Kabel unter? Das Kabelmanagement ist da echt ein Krampf. Deswegen ja auch dann wieder Kastenkabel. Ja. Teilweise kannst du das je nach Gehäuse, wenn es halt gängige Gehäuse sind oder bekannte Marken, kannst du ja da auch schon auf das passende Maß und Mainboard halt auch Kabel kaufen. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache, ja. Oder wie gesagt, halt Kastenkabel bestellen, beziehungsweise selbst machen. Weil du hast in diesen Gehäusen nicht unbedingt den Platz, so viel Kabel halt irgendwo zu verstecken.
Ja, klar.
Und du hast ja zwar nicht unbedingt mehr die Festplatte, Aber ja, guck mal, was du sonst noch an Kabeln hast. Ja. Mhm. Alleine die Kabel fürs Mainboard, ja, die wollen ja irgendwo hin. Beziehungsweise nicht hin. Die sollen ja nicht gesehen werden.
Ja, klar.
Möglichkeit. Grafikkarte, ja, Strom, ja, will ja auch irgendwo sein. Und heute hast du ja ein bisschen mehr als nur diesen einen Pin, den du belegst, ja. Und brauchst da ein bisschen auch ein Netzteil, ja. Und musst Strom auch zur Grafikkarte bringen. Gerade wenn du vorhin angesprochen hast, du hast vielleicht dann zwei Grafikkarten. Das soll ja auch schick aussehen.
Das ist richtig, ja. Gerade wenn man halt so ein verglastes Gehäuse hat oder zumindest die eine Seite verglast ist, klar.
Mhm. Ja, klar, dass die andere Seite vielleicht zu ist, auch gerade wegen den Kabeln, okay. Mhm. Aber das ist ja auch wieder so ein Ding, ja. Und dann die Lüfter, die wollen ja auch alle verkabelt werden. Das, also Kabelmanagement ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
Oh ja.
Ja, je nachdem, was für ein Gehäuse du hast, ja, du willst halt möglichst wenig sehen. Gerade wenn du im Gaming-Bereich dann auch wieder unterwegs bist und da Wert auf RGB und sowas legst und das, wie gesagt, ja, dann da auch entsprechend Beleuchtung ist, das soll natürlich alles schick aussehen. Ja,
ja klar. Kann ich ja verstehen.
Hm. Wie gesagt, ich bin da aus der Phase jetzt auch schon wieder raus. Das soll funktionieren. Vor allem die Lüftung soll gut funktionieren. Und da alles, was im Weg ist, auch an Kabeln, ist natürlich schon wieder scheiße. Aber ich brauche da jetzt keine RGB-Lüfter und so ein Kram, ja. Und meine CPU-Kühlung muss jetzt auch kein Display haben, ja. Das sind halt so Sachen, da würde ich heute komplett anders einen PC zusammenbauen wollen, wenn ich es dann überhaupt noch selbst machen würde. Du kriegst mittlerweile so viel gute Custom-PCs schon fertig. Da gibt's mittlerweile wirklich gute Anbieter. Da musst du nicht unbedingt jetzt noch selbst schrauben. Das ist halt natürlich die Frage, was willst du ausgeben?
Klar, das ist immer die Frage.
Das ist eine ganz andere Frage, aber ja, da gibt's mittlerweile auch Lösungen, die selbst noch gut zu erweitern sind. Da muss man nicht unbedingt selbst machen. Wenn man nicht den Spaß dran hat und vielleicht noch mal ein paar Euro sparen will, weil man, wie gesagt, viel selbst machen kann, weiß, was man tut und Komponenten halt relativ günstig einkaufen kann. Ob ich die Zeit dann noch mal investieren würde? Hm. Großes Fragezeichen.
Ja, gut, gut. Ein Rausschmeißer-Thema haben wir noch. Das eine Thema lassen wir weg. Aber das letzte Thema nehmen wir noch ein, weil es ganz interessant ist, nach meiner Meinung.
Okay.
China verbietet 15 Watt MagSafe-Ladegeräte. Das ist jetzt nicht nur eine...
Oh, eben habe ich schon gedacht, wir schwenken schon wieder irgendwie auf das Thema E-Auto. Ja?
Nee, da habe ich kein Thema mehr.
Wegen China.
Das eine Thema habe ich auch rausgenommen, weil es eigentlich uninteressant ist. Aber... South China Morning Post berichtet, dass die chinesische Regierung fürchtet, dass Frequenzen, die von induktiven Ladegeräten verwendet werden, stören könnten. Bedeutet, dass die Funkkommunikation in der Luftfahrtindustrie dadurch gestört werden könnte.
Okay, ich habe schon gedacht, ihre Abhör, also die ganze Wahnsinntechnik.
Ja, also die haben halt Angst, was luftfahrttechnisch da passieren könnte, also in der Luftfahrtkommunikation. Man möchte Ordnung ins Funkspektrum bringen, das ist die Aussage. Und genau in diesem Funkspektrum, was verboten worden ist, dass dort der MagSafe-Ladegerät oder wo genau dieses MagSafe-Ladegerät agiert, nämlich in der Frequenz zwischen 148,5 Kilohertz, da agiert nämlich das MagSafe-Ladegerät. Nicht nur das MagSafe-Ladegerät, sondern auch der QI2-Standard. Nee, Moment, ganz anders, ganz falsch, ich habe das durcheinander gebracht. Zugelassen sind Geräte in der Frequenz zwischen 100 bis 148,5 Kilohertz. Das ist der zugelassene Frequenzbereich. Doch die MagSafe-Geräte und auch die Q2-Geräte operieren in einem Frequenzbereich von 369 Kilohertz. So ist es richtig. Meine Güte. Und deswegen.
Fake News.
Nee, ich habe das ja richtig gestellt. Man sollte auch seine eigenen eigenen Notizen richtig lesen können. Und deswegen ist jetzt das Ganze in Geräte, die in dem Bereich agieren, verboten. Es gibt da halt eine Lösung, dass man andere Frequenzbereiche nutzt. Dann hat man aber wieder ein Problem, dass man nach meiner Meinung zwei verschiedene Systeme an den Start bringen muss, weil in anderen Ländern sind andere Frequenzen erlaubt oder nicht erlaubt. Also es gibt kein einheitliches Frequenzgesetz, weil jeder da so ein bisschen andere Suppen kocht. Es gibt natürlich übergeordnete Frequenzen, die landesweit und weltweit geschützt und wo man nicht drauf agieren darf, aber es gibt Frequenzunterbereiche, wo jedes Land andere Suppen kochen darf und wo es andere Bestimmungen für gibt. Ja, da bin ich gespannt, was da Apple machen wird oder wie das ausgehen wird, das Ganze.
Ja, die Frage ist ja, was gerade auch G, und das ist ja mehr als nur Apple.
Ist ja übergreifend,
genau. Genau, was die dann machen, ja.
Ja.
Was das dann jetzt bedeutet, auch gerade für den Standard, ja.
Tja, es bleibt spannend.
Der müsste ja überarbeitet und angepasst werden.
Ja, und China ist jetzt ja nun kein kleiner Markt für Apple.
Deswegen.
Entscheidend. Ja. Vorhandene Geräte dürfen weiterhin verwendet werden. Das konnte man auch noch daraus lesen aus dem Artikel. Immerhin. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil die Geräte können natürlich genauso stören, ob sie vorhanden sind oder erst dazukommen letztendlich. Also ist auch ein Punkt, der nach meiner Meinung nicht ganz da reinpasst. Aber gut.
Ja, okay, du kannst natürlich jetzt erstmal gucken, dass du dafür sorgst, dass halt nicht noch mehr Geräte in Betrieb genommen werden und das Störpotenzial dann einfach
reduziert
steigt.
Wird, klar, ja.
Und dann über das, dass die Geräte halt irgendwann defekt sind oder ersetzt werden, reduziert sich ja dann die Anzahl der Geräte, die Probleme verursachen könnten, ja dann sowieso automatisch über die Zeit. Gerade die Elektronik ist ein relativ schnelllebiger Markt, und wenn, wie gesagt, das Boden ist, keine neuen Geräte, die Technik halt nutzen, dann auf den Markt kommen in China, wird das dann sowieso auslaufen, gerade wenn sie durch neue eventuell ersetzt wird, hat sich das, denke ich mal, über die nächsten 2-3 Jahre dann wahrscheinlich eh erledigt. Und wie gesagt, jetzt erstmal dafür sorgen, dass halt nicht noch mehr Geräte kommen, und dann ist halt natürlich wieder die Frage, welche anderen Gründe spielen da eventuell noch mit rein?
Ja, klar. Gut, wir werden sehen. Okay, da wir jetzt nah an der 2-Stunden-Marke kratzen,
sind wir schon?
Würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass wir keine Überlänge bei unserem Radiosender oder
und aufgrund dessen, dass ich Hunger habe.
Genau, ja. Das kommt auch noch dazu. Und du bist auch noch ein bisschen ermüdet, genau.
Das kommt auch noch dazu, ja. Wobei, ich habe mich jetzt hier schon ein bisschen wach geredet wieder, ja.
Ach so, ich dachte, du hast dich ein bisschen ausgeruht.
Das auch.
Okay. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns in der nächsten Woche. Und das Gadget, das verschieben wir auf nächste Woche, weil ich bin noch nicht komplett mit meinen Testläufen durch. Und deswegen reden wir in der nächsten Woche über das Garten-Gadget.
Okay, bis dann.
Also, bis dann. Tschüss.
Ciao.